Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen und heute ganz besonders mit Ruth,
mit Evi
und mit Florian. So, jetzt haben wir es doch nicht geschafft, dass ich weiß.
Er muss einfach immer die Klappe offen haben natürlich. Jetzt lasst du sie gar nicht zu Wort kommen. Sagen wir tatsächlich, Leute, wir haben das besprochen.
Ja, es ist die Macht der Gewohnheit. Ich habe jetzt 94 Mal geantwortet, wenn du einen Namen gesagt hast im Intro. Das geht sehr, sehr schwer. Wir machen
übrigens,
es einfach
nochmal. Übrigens. Sex.
Danke. Das war der fortlaufende Countdown, den wir auch noch unterbringen müssen. Und wir machen jetzt einfach die Namen nochmal. Also, mit wem ist dieser Podcast?
Jetzt muss ich anfangen.
Ja.
Aber das ist ja, du hast ja das, das Intro gemacht. Mit Florian.
Mit Evi.
Und mit Ruth.
Das hat jetzt so geklungen, als würdest du diese Frau nicht kennen.
Ich
musst du es überlegen bei mir.
Ich habe hart nachdenken müssen, damit wir die Reihenfolge vernünftig hinkriegen und jeder einen Namen sagt und niemand keinen Namen sagt.
Es ist doch egal, wenn wir so die Runde gehen.
Ja, wie gesagt, das ist die Macht der Gewohnheit, sehr, sehr schwierig zu durchbrechen. Aber wir wollen ja nicht über das Intro reden, wir wollen über die Folge 94 reden, die unsere Neujahrsfolge ist und fast schon traditionell machen wir die Neujahrsfolge komplett zu dritt, nämlich mit Ruth, mit Evi und mit mir, so jetzt habe ich einfach alle Namen selbst gesagt, da gibt's keine.
Und wenn ihr Glück habt, ist noch jemand Vierter dabei, nämlich das Eichhörnchen.
Ja, das Eichhörnchen. Ich meine, wir haben momentan sehr viele Spatzen draußen im Garten rumfliegen und Vögel, aber das Eichhörnchen ist noch nicht sichtbar. Ich bin der Einzige mit Blick auf den Garten. Das heißt, sobald das Eichhörnchen auftaucht, werde ich hier den Eichhörnchenalarm auslösen. Jetzt bräuchte ich so ein Ding auf dem Soundboard für den Eichhörnchenalarm. Habe ich aber nicht. Wir haben den 2. Januar, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Das heißt, das neue Jahr hat angefangen. Ja, hoffentlich sind alle schon von den Silvesterfeierlichkeiten wieder genesen, sofern sie ausufernd waren. Aber falls jemand irgendwie im Stress verpasst haben sollte, dass Silvester war und sich denkt, verdammt, ich habe nicht gefeiert. Es gibt noch eine Möglichkeit zu feiern, nämlich morgen am 3. Januar 2024, nicht um Mitternacht, sondern um 1.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit, kann man nochmal die Sektkorken knallen lassen, denn da findet auch was statt, was jedes Jahr stattfindet und eigentlich viel cooler ist als der Kalenderwechsel, nämlich der Periheldurchgang der Erde. Da ist die Erde der Sonne am nächsten und das ist eigentlich ein viel schöneres Datum als irgendwie der Namenstag von irgendeinem komischen Papst.
Das ist da, wo die Runde wirklich anfängt und aufhört, finde ich.
Wenn man so will. Man kann ja auch den fernsten Punkt nehmen, wenn man will, aber.
Ja, das stimmt eigentlich. Ach Mist.
Siehst du bei Runden.
Ja, und warum, Florian? Warum ist es dann so kalt, wenn wir doch der Sonne am nächsten sind?
Tja, dann müssten wir jetzt wissen, wie die Jahreszeiten funktionieren.
Ja, du wärst fürs Planetarium nicht geeignet. So, Kinder. Ja, ich habe schon 5 Stunden Kinderarbeit hinter mir. Also nicht die Kinder haben gearbeitet, sondern ich habe mit den Kindern gearbeitet. Drum bin ich vielleicht noch ein bisschen wirrer im Kopf als normalerweise. Nehmt es mir nicht übel, aber ich tue mein Bestes.
Wollten Sie wissen, wie die Jahreszeiten funktionieren?
Na, heute nicht, nein. Heute waren sie total außer Rand und Band. Die Weihnachten, das Christkind war auch da. Es waren überall irgendwie Geschenke und Backerl und Ding. Und sie waren irgendwie total, ja, durch den Wind, wie man so schön sagt. Aber macht nichts, ist auch okay vor den Weihnachtsferien.
Genau, weil wir nehmen das ja auf, bevor Silvester ist. Die Folge erscheint im neuen Jahr, aber für uns steht sowohl Weihnachten als auch Silvester noch vor der Tür. Aber wir machen trotzdem unseren Jahresvorausblick. Das heißt, Ruth, Evi und ich haben uns eine Geschichte jeweils ausgesucht zu einem Thema, was wir im neuen Jahr, im aktuellen Jahr, uns wünschen, erwarten, was wir cool finden aus der Astronomie. Und den Anfang macht Ruth.
Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mal diesmal was ein bisschen näher an uns dran ist. Nachdem ich jetzt schon immer das letzte Mal gesagt habe, ja, wir werden irgendwie die Krise in der Kosmologie lösen. Nein, ist natürlich nicht passiert. War vielleicht auch absehbar, aber 2024 wird was passieren, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue und was wesentlich näher an uns dran ist als die Expansion des Universums. Nämlich, es werden hoffentlich Ende 2024 ein paar Menschen wieder um den Mond herumfliegen, hinter dem Mond vorbeifliegen und glücklich und gesund wieder zur Erde zurückkehren. Ich freue mich schon sehr auf Artemis 2.
Artemis 2, ja. Artemis 1 haben wir ja schon gesehen.
Genau.
Ja.
Artemis 1 ist erfolgreich vonstatten gegangen. Frag mich jetzt nicht wann, ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Weißt du es noch?
Ich weiß noch sehr genau, wann die Kapsel im Meer gelandet ist von Artemis 1.
Das sollte ich auch wissen. Das war genau, wie wir in Herten waren.
Genau.
Wir haben das quasi live übertragen.
Das war das Vorprogramm. Also kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, hat der Nikolas meinen Laptop manipuliert, um da einen Livestream einzustellen. Und deswegen hat nachher die Projektion nicht funktioniert.
Diese Physiker.
Ja. Also muss es gewesen sein, irgendwann im November.
Anfang Dezember.
Dezember. Vor 2 Jahren in dem Fall. Also Dezember 2022.
Was, vor 2 Jahren?
Vor einem Jahr.
Vor einem Jahr.
Ja, aber wenn diese Folge erscheint, haben wir 2024.
Ja, das ist, jetzt bist du wieder wie die Kinder, wenn es dann plötzlich ist irgendwie der 2. Jänner 2024. Das ist schon ein Jahr später, weil ein Vierer bei der Zahl.
Ich bin auch verwirrt heute. So, also Artemis 1 haben wir gesehen. Das war
vor einem Jahr.
Das war die Kapsel ohne Menschen, die da zum Mond, um den Mond rum und wieder zurückgeflogen ist.
Na Moment, die hatte schon eine Besatzung.
Ja, die
Puppen. die Puppen. Ja, die hatte eine Besatzung, Commander Munikin Campos und seine zwei bezaubernden Assistentinnen Helga und Soha.
Genau, und Sean das Schaf.
Hätte ich fast vergessen, genau. Sean war auch dabei. Diesmal natürlich zum ersten Mal mit echten Leuten, mit echter Besatzung. Auch 4 Stück.
Also ein echtes Schaf?
Es ist kein echtes Schaf dabei. Nein, ich weiß es nicht, wer von den 4 das Schaf, wer die Rolle des Schafs übernimmt. Ist eigentlich gemein, weil ich meine, gut, man weiß, wer der Commander der Mission ist, aber die anderen sind halt, einer ist Pilot und die anderen zwei sind Mission Specialists, oder? Ist das?
Du erzählst die Geschichte.
Stimmt. Schon mal, keine Ahnung. Na, aber diese Besatzung von Artemis 2, vielleicht habt ihr sie auch schon irgendwo mal gesehen in letzter Zeit, weil die sind ja gerade irgendwie so überall und in aller Munde, kommt mir vor. Oder liegt das nur an mir?
Nein, ich habe auch das Gefühl, dass die gerade auf Tour wären oder
schon,
so.
Schon, oder? Also man kriegt von denen irgendwie total viel mit und ich finde das eigentlich richtig cool. Also das ist natürlich die NASA und ihr Public Engagement Programm, die sind da halt richtig gut in dem. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich bin so fast ein bisschen so starstruck. Also ich sehe die immer, ich folge ihnen natürlich auf Instagram.
Ist ein Fangirl.
Total, ja. Ich folge ihnen auf Instagram und vor allem der Christina Cook folge ich sehr, sehr viel auf Instagram. Ich klicke mich immer durch, was sie alles macht. Ich bin so muss es Leuten gehen mit, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Taylor Swift, genau, zum Beispiel. Oder mit so Leuten, wo man sich denkt, I wanna be you. Und ich bin, oh Gott, ich will alles mitkriegen, was du tust. Und ich hätte das irgendwie jetzt sonst so nicht so mit anderen Leuten. Aber diesmal bin ich ein bisschen so, was macht sie schon wieder?
Wer ist denn die Besatzung? Stell sie mal vor, alle.
Also, Christina Cook, von der haben wir schon geredet, die Mission Specialist ist. Und dann gibt's noch Reed Wiseman, der Commander. Victor Glover, der, ich glaube, er ist der Pilot.
Fliegen die nicht einfach selbst die Dinger?
Naja, wie auch immer. Schaut selber nach, was er macht. Und der Kanadier, wie heißt der? Jeremy Hansen, der kanadische Astronaut, der auch mit dabei ist.
Alles sehr Hollywood-taugliche Namen.
Schon, gell?
Klingt alle wie welche Action-Stars.
Aber sie haben auch recht, finde ich, Hollywood-taugliche Personen, wenn man so sagen darf. Also sie schauen alle so richtig wie Astronauten aus, finde ich.
Ja, vielleicht haben sie schon gemacht für die Hollywood-Rechte, für die Verfilmungen. Ja.
Und Christina ist natürlich die Allercoolste. Sie ist irgendwie auch so ein bisschen Outdoor und rennt immer auf Berge rauf und ist Surferin. Und macht halt lauter coole Sachen und ich denke mir die ganze Zeit.
Obwohl man als Astronautin ja eigentlich eher Indoor sein sollte.
Im Weltraum?
Ja.
Nein, ja, aber sie war auch im Weltraum schon Outdoor. Sie war nämlich sogar, bitte, die hält den Rekord für den längsten weiblichen Aufenthalt im Weltraum. Den weiblichen Aufenthalt. Komisch. Den längsten Aufenthalt einer Frau im Weltraum mit 328 Tagen. Mhm. Das ist schon ziemlich lang. Und sie war auch beim ersten All-Female Spacewalk dabei. Was ja, man kann es kaum glauben, irgendwie immer noch was Besonderes ist. Ja? Also, willkommen im 21. Jahrhundert. Naja, gut, ja, es ist All-Female. Also es waren natürlich schon sehr oft Frauen im Weltraum, Outdoor, auf Spacewalks, aber sie war eben bei diesem ersten nur Frauen-Spacewalk dabei. Und es war ja letztens gerade erst wieder einer, der ein bisschen noch in den Nachrichten war, weil nämlich die zwei Mädels, also es ist nicht die Christina, sondern 2 andere Astronautinnen, ein Toolkit verloren haben auf ihrem Spacewalk. Habt ihr das gehört?
Ja, ja.
Dann waren die Leute wieder so, die Mädels verlieren die Werkzeuge.
Aber es war doch nicht, es ist doch schon früher mal irgendwas, so eine Werkzeugkoffer oder irgendwas mal verloren gegangen, oder?
Genau, es war überhaupt nicht das erste Mal und es ist auch überhaupt nicht unangenehm vielleicht schon, aber unüblich, dass Leute da was verlieren. Es haben Leute schon ihre Handschuhe verloren im Weltraum, wie die Kinder. Handschuh vielleicht gleich, obwohl beim Handschuh habe ich mich gefragt, sagen, was das ist drunter dann, war.
Ja, eben, das Handschuh. Klingt ja ein bisschen gefährlich.
Ja,
oder ungesund zumindest.
Ich weiß nicht, ich kenne die genauen Details von der Handschuhgeschichte nicht, aber es hat anscheinend schon mal jemand einen Handschuh irgendwie bei einem Spacewalk verloren. Vielleicht so zum Schluss.
Die Hand dann dazu.
Der Luftschleuse ist ja noch rausgeflutscht, keine Ahnung. Naja, sollte eigentlich nicht passieren. Und famously, genauso jetzt gerade, war auch in den Nachrichten, hat Frank Rubio, ja, der Astronaut von einem halben Jahr ungefähr, eine Tomate verloren.
Stimmt, ja.
Die wieder aufgetaucht
genau,
ist.
Genau, halt, die haben halt Tomaten angepflanzt auf der ISS. Und natürlich ist es auf der ISS nicht so leicht, frische Sachen zu bekommen und frisches Gemüse. Kannst du dir vorstellen, du kümmerst dich gerade um die Tomatenpflanzen und dann ist da eine so richtig reif, frisch, reif, knackig. Und natürlich haben alle gesagt, ja, der hat sie halt einfach gegessen. Haben ihn voll verdächtigt und er so, nein, ich habe sie nicht gegessen, keine Ahnung, wo sie hin ist. Und jetzt haben sie gefunden, die zwei Mädels, die beim Spacewalk das Toolkit verloren haben, haben die Tomate wiedergefunden, natürlich nicht mehr in einem essbaren Zustand. So eine kleine, verschrumpelte Mini-Tomate. Wie auch immer, Artemis 2, hoffentlich 2024, habe ich gesagt, weil es ist natürlich jetzt eigentlich noch gar nicht klar, ob es überhaupt 2024 schon stattfinden wird. Der Plan ist November 2024 und es soll die SLS, ist das Space Launch System mit einer Orion oder Raumschiff Orion, wie man es auch nennen kann, Kapsel, hochfliegen und wird halt einfach nur einmal um den Mond herumfliegen. Also eigentlich ist die Mission recht simpel. Was sie genau machen werden, ist, sie werden einmal um die Erde herumfliegen und dann schon nach kurz, ich glaube nach irgendwie in einer Dreiviertelstunde oder so, werden sie quasi das erste Manöver einleiten und sich quasi in eine höhere Umlaufbahn befördern, wozu sie wahrscheinlich den Piloten brauchen. und dann sind sie in einem ziemlich elliptischen Orbit, ziemlich...
Ja, sowas gibt's.
Der oder das Orbit, ich vergesse es jedes Mal.
Ja, ist wurscht, der Orbit.
Die Umlaufbahn, in einer sehr elliptischen Umlaufbahn und da machen sie dann allerhand Tests. Also das ist eigentlich das Hauptding an Artemis 2. Natürlich wollen sie zum Mond, natürlich will Artemis 2 um den Mond herumfliegen, aber eigentlich ist quasi die Hauptarbeit oder der Purpose von Artemis 2 sind diese Tests, die sie durchführen, während sie in dieser hochelliptischen Umlaufbahn um die Erde sind. Und die machen sogar eine Docking-Simulation ans Gateway, an die Mond-Orbit-Station, die es noch gar nicht gibt.
Wollte gerade sagen.
Ich weiß auch gerade total so, what?
Die haben wir schon. Nein, die ist noch nicht da.
Eine geheime Raumstation hinter Mond.
Secret. Nein, die ist noch nicht da.
Aber dann kommt die auch
wird,
noch.
Ja, die kommt noch. Die wird aber von SpaceX in den Weltraum geschossen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird sie in den Weltraum hinaus explodiert von SpaceX, wie auch immer. Also nein, das Gateway gibt's noch nicht. Aber Artemis 2 wird eine Art Docking-Simulation stattführen. Sie werden, nachdem sie sich von der letzten Stufe der SLS getrennt haben, den Rest der letzten Stufe quasi als simuliertes Gateway verwenden und versuchen, sich da an das Ding so ran auszurichten, als ob sie docken würden, nur dass sie halt eben nicht docken, weil da nichts zum Docken ist.
Dann einmal so klänkt dagegen und dann
fliegt. So in die Richtung, genau. Klank. Naja, wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt, um zu testen, ob all die Manöversysteme funktionieren, bla 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 und so weiter. Ja. Und
aber dann, ja. Es ist nicht so, also die haben nicht die Möglichkeit, theoretisch zu landen, weil das war ja damals, als sie die Apollo-Missionen gemacht haben, wer war die da quasi alles geprobt haben bis kurz zur Landung, bevor Apollo 11 gelandet ist, das weißt du, Evi, oder?
Nein.
Nicht, aber du kennst die Apollo-Sachen doch so gut.
Darf ich raten? Vor 11? War es 10?
Ja, ich überlege gerade, ob es wirklich 10 war oder ob es wieder 9 war.
Ich glaube 9.
Aber also Apollo 8 war es ja nicht, aber genau. Es gab auf jeden Fall eine, die haben wirklich alles geprobt, die sind wirklich in die Mondlandefähre umgestiegen, sind quasi auf den Mond zugeflogen und dann haben sie ein paar Kilometer vorher wieder umgedreht und zurückgeflogen. Also die hätten auch landen können, aber durften nicht. Dann haben sie halt nachher noch diskutiert, ob sie es vielleicht doch machen hätten sollen. Das haben sie auch in For All Mankind, wenn du dich erinnerst.
Ja, eben, deswegen überlege ich jetzt.
Da gab es die Szene auch, wo sie das gemacht haben. Also die haben haben die Leute, glaube ich, auch danach gesagt, ja, sie waren schon versucht, auf die NASA ja zu scheißen quasi und einfach dann doch, sag, wir landen jetzt.
Ich hätte das voll gemacht, was wahrscheinlich ein Grund ist, warum ich nicht Astronautin geworden bin.
Aber die haben jetzt nichts, mit dem sie landen könnten, selbst wenn sie wollten,
oder? Nein, nein. Also was sie machen ist, nach dieser einen hohen elliptischen Umlaufbahn um die Erde, dann die Translunar Injection durchführen. Das heißt, sie machen wieder ein Manöver und sie werden auf eine Umlaufbahn Richtung Mond geworfen, mehr oder weniger, und fliegen einmal um den Mond herum und sind dann auf einer Free-Return-Flugbahn. Das heißt, es könnte, wenn irgendwas schief geht, dann könnten sie ohne weitere Manöver von dem Punkt quasi um den Mond rumfliegen, wieder zurück und wieder auf der Erde landen. Das ist wie bei Apollo 13 eigentlich. Nur diesmal absichtlich. Das ist der Unterschied. Ja. Also Apollo 13 war ja auch auf einer Free-Return-Umlaufbahn dann, weil sie halt das Problem hatten, nicht landen konnten und so weiter. Und natürlich hatten viel Glück, dass sie es überhaupt zurück zur Erde geschafft haben. Diesmal absichtlich. Sie haben noch was gemeinsam mit Apollo 13, weil sie sind nämlich auch so weit weg ungefähr vom Mond wie Apollo 13. Das heißt, das sind quasi jetzt, die vier sind die nächsten vier Leute nach den drei Apollo 13 Leuten, die so weit weg von der Erde überhaupt sind. Also das ist auch nicht ganz ein Rekord, aber finde ich auch cool. Also das heißt, sie können sich eigentlich zurücklehnen und ja, schauen, was passiert. Und dann haben sie 4 Tage Richtung Mond, einmal rundherum, 4 Tage wieder zurück.
Okay, das heißt, wie lange dauert der Trip? Dann
splashen sie down. Also wahrscheinlich 10 Tage.
Okay.
Ja, das ist die. Und sie haben, also die Orion-Kapsel kann nicht landen, kann nicht am Mond landen. Also sie kann schon, aber halt nicht so erfolgreich vielleicht. Das Ding, dass der Mond landen wird, ist ja das HLS, das Human Landing System, das auch von SpaceX bereitgestellt wird, werden soll. Und das kommt aber erst bei Artemis 3 zum Einsatz. Das war auch so geplant. Ist das jetzt ein bisschen, wird schon langsam ein bisschen eng?
Ich wollte gerade sagen, gibt es Alternativen, falls der Elon Musk sein Kram nicht auf die Reihe kriegt?
Böse Zungen munkeln, dass ja da ja auch der kürzliche Rechtsstreit mit dem sympathischen anderen Weltraummilliardär Jeff Bezos und seinem, Blue Origin, Unternehmen. Da gab es einen Rechtsstreit, eben genau darum ging es. Ne? Wer darf die Mondlandefähre bauen? Und jetzt hat die NASA Blue Origin beauftragt, auch eine Mondlandefähre zu bauen, die dann bei der nächsten Landung zum Einsatz kommen wird, also bei Artemis 4. Und dann werden sie wahrscheinlich mal schauen, wer besser ist. Was weiß da passt, keine Ahnung. Wir schauen, wer von dem Boom da irgendwie. Na, es ist, ich finde es ein bisschen lächerlich, aber gut, es ist immer gut, wenn man mehrere Optionen hat. Es wird auf jeden Fall jetzt das zweite Landesystem nicht fertig sein bis zum geplanten Artemis 3 Termin. Und es wird vermutlich auch das erste Landesystem nicht ganz fertig sein. Es sei denn, keine Ahnung, ja, sie holen jetzt noch voll die Zeit auf. Also sie sind jetzt schon 50% über der Zeit verspätet. Also sie haben jetzt schon nochmal quasi halb so lang mehr gebraucht, als sie eigentlich brauchen hätten sollen für die ganzen Milestones, die sie bis jetzt erledigt haben. Sie haben ja auch das ganze Jahr quasi versucht, diese Rakete erfolgreich zu starten, ohne pyrotechnische Effekte.
Ja, die gestartet ist sie,
glaube ich. Gestartet ist sie, das stimmt. Ja, gestartet ist sie. Die eine ist nach 4 Minuten explodiert und die andere nach 8. Beide, laut SpaceX, beide Flüge erfolgreich. Halt, ja, nicht ganz. Sie haben nicht ganz das Ziel erreicht. Naja, also es gab jetzt auch einen Report von der Government Accountability Office, die halt irgendwie genau solche, die von öffentlicher Hand quasi finanzierten Projekte auch überprüft und schaut, was da los ist und wie lange das dauert und ob das alles on time ist. Und die sagen, na, es ist höchstwahrscheinlich eigentlich fast sicher, dass es dann die Mondlandung, also jetzt Artemis 3, die ja für Ende 2025 geplant ist, dass die erst 2027 stattfinden wird. Weil sie sagen irgendwie, die Verspätung von NASA-Projekten ist durchschnittlich 35% über der Zeit und SpaceX ist jetzt schon 50% über der Zeit und bei den meisten NASA-Projekten geht es nicht um bemannte Raumfahrt. Also wieso sollte SpaceX schneller sein mit Menschen als die NASA, die natürlich viel mehr Erfahrung und so weiter und so fort hat? Sehr unwahrscheinlich.
Die haben alle schlechtes Projektmanagement, glaube ich.
Ja. Voll. Das wäre doch ein Job für dich, oder?
Ja, voll eben.
NASA, are you listening?
Genau. Ja, vielleicht hätte man das gleich die NASA machen sollen, anstatt irgendwelche komischen Leute sowas bauen zu lassen.
Ja, es ist halt immer das Gleiche, dass man irgendwie sagt, so ja, durch kurzfristige Einsparungen opfert man dann halt irgendwie langfristige Ziele, die dann halt sich als doch nicht so durchführbar herausstellen, auch nicht im privaten Sektor. Ja. Ich meine, an sich, ich meine, gut, dass ein privates Unternehmen etwas baut, das ist ja ganz normal. Ja. Also die Raketen, die Komponenten macht ja jetzt auch nicht die NASA selber, macht nicht alles selber, ja. Aber dass sich da so komplett da auf ein Unternehmen zu verlassen, war vielleicht nicht so klug, ja.
Ja, wo sind denn wir eigentlich? Ist Europa ist ja auch irgendwie mit dabei. Also ich glaube, diese Artemis Accords, Artemis Programm ist ja auch international. Also da machen wir auch irgendwas?
Ja, wir machen ganz schön viel. Also wir machen einen Teil des Raumschiffs Orion. Die untere Hälfte von Orion, wo der Antrieb und die ganzen Systeme und alles drinnen sind. Das heißt, oben ist die Kapsel, wo die Leute drinnen sind. Und unten drunter, das ist das European Service Module, heißt das. European Service Module, macht die ESA. Und dann die ESA macht auch einen Großteil von dem Gateway, also von der zukünftigen Raumstation. Und dieses Gateway soll ja auch dann irgendwann, möglicherweise vielleicht sogar schon im Laufe von 2025, vermutlicherweise 2026, da in die Umlaufbahn gebracht werden. Die Module macht die ESA, die NASA, die kanadische Raumfahrtagentur und die japanische, die JAXA, die japanische Raumagentur. Aber die sollen eben mit der SpaceX-Rakete auch hochgeschickt werden und das ist ein bisschen gerade das Problem.
Ja, aber jetzt wollen wir noch wissen, welche Teile macht Österreich? Also was bauen wir? Also welche Schrauben dürfen wir dazu steuern?
Ja, da musst du ja dann bei Beyond Gravity nachfragen. Ich kriege ja immer wieder E-Mails von denen, die sind ja ganz nett. Und habe jetzt aber schon länger nicht mehr gelesen. Also ich weiß gar nicht, wofür Österreich gut ist. Oder wofür Österreich gut ist. Ja, ich sag komische Sachen halt. Was Österreich gut kann, sind diese ganzen Thermoisolierungen und diese Geschichten. Vielleicht ist da irgendwie was dabei.
Keine Ahnung. Aber
es ist da. Stell mir nicht so genaue Fragen, Florian.
Ja, hier anscheinend auf der Homepage von Beyond Gravity machen sie irgendwas mit den Solarflügeln. Irgendwelche Teile von den Solarflügeln. Irgend so ein Ding, das ausschaut wie ein Ding.
Ich finde Beyond Gravity nicht so einen guten Namen für einen. Ja,
ist das die vorher Ruhr geheißen hat? Oder
ich glaube, das sind die vorher Ruhr gehissen haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber die haben es irgendwie, ich glaube schon.
Weil irgendwann hat es da so eine Umbenennung gegeben. Und
ja, die sind eh gleich hier. Die haben auch hier, um die Ecke auch, genau, Beyond Gravity war Ruhr. Und die haben gleich hier in Baden ums Eck so eine Filiale.
Berndorf.
Genau.
Irgendwas, ja.
Also Filiale, das hätte ich immer mal gesagt. Was kaufen, also ein Teil des Unternehmens sitzt.
Da gehst rein und checkst dir dein neues Ride. Rakete.
Ja, Beyond Gravity, ja, es stimmt. Es ist also rein astronomisch, wissenschaftlich ist es kein guter Name, weil man ist ja nicht Beyond Gravity. Niemals.
Man irgendwo. Ist niemals Beyond Gravity.
Und schon gar nicht ein paar hundert Kilometer von der Erde weg. Da ist die Gravity noch fast genauso stark wie anderswo. Man ist, ja, schwerelos, aber nicht gravitationslos.
Genau, man fällt nur die ganze Zeit an der Erde vorbei.
Genau, also benennt euch wieder um.
Ja, na so viel dazu. Also die NASA hält an dem Plan fest, an dem Zeitplan. Also es heißt immer noch Artemis 2 November 2024, Artemis 3 Dezember 2025. We will see. Also die Landung Artemis 3 wird ohne das Gateway stattfinden. Der ursprüngliche Plan war ja auch bei Artemis 3 schon am Gateway anzudocken und dann von dort mit dem Human Landing System zu landen. Haben sie dann aber, ist eh schon auch schon ein paar Jahre her, dass sie den Plan dann geändert haben, weil sie sich gedacht haben, ui, vielleicht geht sich das nicht aus und mach mal lieber ohne Gateway, aber das Human Landing System brauchen wir auf jeden Fall. Also das sollte dann schon dort im Orbit warten, in der Umlaufbahn um den Mond quasi warten, wenn dann die Astronauten dort ankommen und das Raumschiff Orion an HLS andockt und die dann runterfliegen. Schauen wir mal.
Ja, ich habe gerade geschaut, ob Österreich, was Österreich bei Artemis macht, aber das Erste, was ich gefunden habe, ist etwas, was mit der Entsorgung radioaktiver Abfälle zu tun hat. Das ist, glaube ich, was anderes. Das nennt sich auch Artemis Mission 2022 in Österreich, aber wie gesagt, da geht's glaube ich, um was anderes.
Und die Österreicher machen wieder ihr eigenes Ding.
Ja, schau mal, aber weißt du was über die kommenden Besatzungen? Weil das sollen ja auch Menschen aus Europa mal irgendwann mitfliegen,
irgendwann,
oder?
Irgendwann, ja. Genau, also der Kanadier hat quasi gleich einen Spot in Artemis 2 bekommen. Die machen wieder einen Roboterarm, jedoch der auf der Raumstation, auf der internationalen Raumstation auch schon sehr erfolgreich eingesetzt worden ist. Das Gateway ist überhaupt extrem cool. Also gibt's richtig coole Sachen. Und eben weil die ESA da auch sehr beteiligt dran ist, also nicht nur am Orion-Modul, sondern auch an der Raumstation, kriegen wir sicher ein paar Spots für Plätze. Aber man hat keine Ahnung noch für die weiteren Besatzungen. Das ist bis jetzt nur Artemis 2. Schon klar, ne? Aber es dauert halt auch noch ein bisschen. Und das ist jetzt Artemis 3, immer noch Dezember 25, aber bei Artemis 4 hat die NASA schon eingesehen, dass sie den Zeitplan vielleicht nicht mehr ganz irgendwie einhalten können. Das ist jetzt auf 2028 verschoben. Und in der Zwischenzeit funktioniert hoffentlich auch das Gateway und alles andere. Und dann geht's aber los, ja, dann geht's ratzfatz, zack, zack, jedes Jahr eine Mission. 2028, 29, 30, 31, je eine Artemis-Mission. Und jeweils auch jedes Jahr kommt ein neues Modul zum Gateway dazu. Das heißt, das ist dann auch da ziemlich flott aufgebaut, wenn's wahr ist. Und das Coolste überhaupt ist Artemis 7. Also ich würde am liebsten mit Artemis 7 mitfahren, weil da haben sie nämlich einen Pressurized Rover dabei, also eine Art Wohnwagen. Da fahren sie dann mit einem Wohnmobil über die Mondoberfläche und tuckern dahin und schauen sich an, wo es irgendwie nett ist und was man da so machen kann. Die davor haben nur einen Jeep, wieder so ein offenes Fahrzeug. Und gut, ist auch cool, ja, mit dem offenen
Cabrio,
Jeep, dem Cabrio über den Mond düsen. Aber auf den Wohnwagen freue ich mich schon sehr.
Kann man auch so ein Vordach rauskurbeln?
Ja, ich hoffe, so ein gestreiftes, ja, so blau-weiß gestreift. Aber leider ist da 2031. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten.
Ja, sind wir gespannt. Schauen wir mal, ob das jetzt mit Artemis 2 klappen wird. Wir werden es auf die eine oder andere Art im Podcast berichten.
Auf jeden Fall.
Gut, dann ja, sind wir gespannt und dann bin ich jetzt dran mit meiner Geschichte. Und ich habe eigentlich zwei Geschichten. Ich habe eine schlechte Nachricht, die sich bei genauer Betrachtung als gute Nachricht herausstellen wird, und eine gute Nachricht, die sich bei genauer Betrachtung als nicht ganz so gute Nachricht herausstellen wird für 2024.
Mhm. Das ist mal ein Teaser.
Ja.
Freust du dich, dass endlich mal jemand ein ordentliches Messer zur Hand nimmt und Osiris Rex in die Platte hineinsticht, um ja, endlich an den Staub zu kommen?
Genau, ja. Nein, also ja, ob Osiris Rex geöffnet wird 2024, das wird sich zeigen. Das habe ich nicht vorbereitet. Das werden wir sehen. Vielleicht ist es ja auch schon offen mittlerweile.
Jemand hat in der Telegram-Gruppe geschrieben, Osiris ein Rex.
Ja. Ja, da muss man den Gummi ziehen, damit die Luft reinkommt. Dann geht's auf, ja.
Ja,
nein, Osiris Rex hat nichts damit zu tun, aber Asteroiden haben was damit zu tun, mit dem, was ich erzählen möchte. Und zwar möchte ich von einem gar grauenhaften Ereignis erzählen, das am 3. Oktober 2024 stattfinden wird.
Es ist ein gar grauenhaftes Ereignis, ja, man wird immer älter.
Es hat nichts mit deinem Geburtstag zu tun.
Das habe ich mir schon fast gedacht, ja. Danke für die Klarstellung, jetzt wissen es alle.
Ja, das
schickt mir Geschenke. Psyche. Hat es was mit Psyche zu tun? Nein.
Es geht um einen Asteroid mit der Bezeichnung 2007 FT3.
Ah, der.
Ja, und der hat zumindestens ja in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht und wird vermutlich auch in den nächsten Jahr oder in diesem Jahr, je nachdem, wenn ihr es hört, ist es ja dieses Jahr, in diesem Jahr Schlagzeilen machen. Also ich habe mir ein paar Schlagzeilen aus der Vergangenheit rausgesucht, die haben zum Beispiel so gelautet: NASA besorgt, droht bei diesem Brocken aus dem All ein Einschlag. Oder der tödliche Asteroid könnte laut NASA-Wissenschaftler im Jahr 2024 die Erde treffen. Also solche Schlagzeilen werden über dieses Ding verbreitet, denn es ist ein sogenannter Lost Asteroid.
Ist er found auch irgendwann wieder, oder?
Nein, das ist ja das Problem. Also, der Asteroid ist am 20. März 2007 entdeckt worden vom Mount Lemmon Survey. Das ist so ein ganz bekanntes Asteroiden-Survey, also ein Asteroiden-Suchprogramm, das speziell dazu da ist, Asteroiden zu entdecken, und die waren recht erfolgreich. Die haben 50.000 von den Dingern entdeckt bis jetzt und unter anderem eben auch diesen 2007 FT3, 340 Meter groß. Also wenn der einschlägt, dann wird die Welt nicht ausgelöscht, aber dort, wo er einschlägt, ist es doof, falls dort jemand sein sollte.
Da wird's richtig schön warm.
Ja, also wenn er im Meer einschlägt oder irgendwo in der Wüste einschlägt, dann wird schon ein bisschen was passieren, wird ein bisschen staubig werden oder ein bisschen feucht, je nachdem. Und wenn er in einer Stadt einschlägt, dann ist, ja, kann schon, wenn sie klein genug ist, weg sein.
Wie groß nochmal? 40 Meter?
340.
340? Ich habe mir nur 40 gemerkt.
Ja, 40 wäre wurscht.
Ui, aber da, also, uff, 40 wäre wurscht?
Kommt drauf an, was er besteht. Ja. Also der in Chelyabinsk, der war zum Beispiel ungefähr so die Größenordnung.
Der war 20, oder?
Ja, also das, die brechen in der Atmosphäre auseinander und je nachdem, wie hoch das passiert, kriegst halt eine stärkere oder weniger starke Druckwelle und die kann halt dann, ja, mehr oder weniger Schaden verursachen, aber so als Daumenregel, heißt das Daumenregel?
Nein. Daumen mal Pi?
Nein, wie heißt denn das? So
Faustregel.
Faustregel, ja, genau.
Ich sehe schon, ich bin nicht die Einzige heute.
Ja, wisst ihr, wir brauchen alle Weihnachtsurlaub. Ja, als Faustregel alles so ab 50 Meter ungefähr hat er eine Chance, bis zum Erdboden durchzukommen. Also der mit 340 Meter wird zum Erdboden durchkommen und wird dort auch Schaden anrichten. Keinen globalen Schaden, aber Schaden.
Wie weit kommst du auch auf den Winkel drauf an, wie der quasi auf die Erde stürzt?
Kommt,
so war flacher oder steiler?
Kommt natürlich auch drauf an, desto länger oder kürzer ist dann natürlich der Weg durch die Atmosphäre hindurch und desto mehr Chance hat die Atmosphäre, den auseinander zu bröseln. Aber die sind schnell, also die kommen ja mit 20, 30 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, die sind da auch schnell durch die Atmosphäre. Also da ist es dann auch fast wurscht, wie sie einschlagen. Sie werden so oder so dann von der Atmosphäre ein bisschen gestört und wenn das halt irgendwelche lose zusammenhängende Brocken sind, dann gehen die schneller kaputt. Wenn es festere Brocken sind, dann kommen die durch. Also der Winkel spielt eine Rolle, aber jetzt keine dramatische Rolle. Jedenfalls hat man diesen Asteroid beobachtet. Allerdings hat man nur 1,2 Tage lang Beobachtungen, beziehungsweise der Observation Arc, wie es heißt, ist 1,2 Tage. Das heißt, man hat diesen Asteroid nur innerhalb von knapp einem Tag im Wesentlichen beobachten können, nur insgesamt 14 Beobachtungen gemacht und dann war er zu schwach, war zu weit weg, dass man ihn beobachten konnte und seitdem hat man ihn nie wieder gesehen.
Ja. Du, 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 du.
Drum ist er lost. Ja, und das Problem...
Wie weit von der Erde weg?
Er ist lost, Rot, wir wissen nicht, wo er ist.
Aber wo war er, wie man ihn gesehen hat?
Also das kann ich ja nicht sagen. Also ich könnte es sagen, wenn ich es irgendwie recherchieren würde, aber das habe ich nicht recherchiert. Mhm. Er wird irgendwo gewesen sein, wo man den Teleskop irgendwie halt sehen konnte und dann hat er sich halt wegbewegt und dann war er nicht mehr sichtbar von dem Teleskop aus. Das heißt, man hat diese 14 Beobachtungen und dieser Zeitraum, dieser eine Tag, wo man diese Beobachtungen gemacht hat, hat eben nicht gereicht, um eine wirklich exakte Bahn zu bestimmen, sondern eben nur eine sehr, sehr, ja, mit Fehlern behaftete Bahn, so dass man halt heute nicht weiß jetzt, wo der ist. Sonst könnte man sagen, okay, dann drehen wir das Teleskop dahin, dann sehen wir ihn wieder. Das geht in dem Fall nicht, weil man halt die Bahn nicht genau genug kennt. So, und die Bahn ist halt so unsicher, dass man nicht ausschließen kann, dass er auch mit der Erde kollidiert, weil du kannst halt quasi die Bahn so als Korridor angeben, wo du sagen kannst, wir wissen nicht, wo er ist, aber irgendwo da muss er sein. Mhm. Und in diesem irgendwo da ist halt die Erde drin. Ja, das heißt, es besteht eine Chance, dass er mit der Erde kollidiert. Und immer wenn sowas der Fall ist, dann lohnt es sich bei der NASA vorbeizuschauen. Die haben da eine sehr schöne Datenbank, die Sentry-Datenbank, wo alle Asteroiden aufgeführt sind, wo halt eine theoretische Chance auf Kollision besteht mit allen Daten. Und da kann man nachschauen, wie arg es denn jetzt wirklich ist, ob da wirklich diese Schlagzeilen berechtigt sind und wenig überraschend sind sie es eher nicht. Also der nächste Kollisionszeitpunkt wäre eben der 3. Oktober 2024 und da ist die Chance auf eine Kollision bei 0,000096. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1 zu 10 Millionen oder man kann es und soll es dann auch gerne anders sagen, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,999,9904% trifft er uns nicht.
Okay.
Also da muss man sich jetzt nicht groß drüber aufregen.
Ja.
Aber, wie gesagt, er wird vermutlich in 250 Millionen Kilometer vorbeifliegen am 3. Oktober. Das ist so quasi, wenn man jetzt das nimmt, die Bahn, so ist sie, dann wird der in 250 Millionen Kilometer an der Erde vorbeifliegen, was ausreichend viel Abstand ist. Also
ja, das ist mehr als die Sonne von der Erde entfernt.
Genau, das ist weit genug. Aber eben der Unsicherheitsbereich liegt bei ungefähr 500 Millionen Kilometer. Also 250 plus minus 500 Millionen Kilometer.
Das sind ja extragalaktische Fehler hier, bitte.
Ja, ich habe ja gesagt, der Asteroid ist lost. Wir wissen nicht genau, wo er ist. Wir können sagen, er ist irgendwo da plus minus 500 Millionen Kilometer. Deswegen besteht eben eine Chance, dass er uns trifft.
Ei, ei, ei. Naja, gut, nach einem Tag beobachten. Ja.
Ah. Es gibt ja auch diese Turiner Skala, ich glaube, die haben wir auch sicher schon mal erwähnt in einer Podcast-Folge, wahrscheinlich als wir über Apophis gesprochen haben. Das ist einfach so eine Skala mit Zahlen von 0 bis 10 und je höher die Zahl, desto größer ist die Chance auf Einschlag und desto schwerer sind die Schäden. Und der wird eingeschätzt auf der Turiner Skala mit einem Wert von 0, was so viel heißt wie die Wahrscheinlichkeit einer Kollision ist gleich 0 oder so niedrig, dass sie quasi gleich 0 ist. Also,
aber was mich ein bisschen irritiert ist, wenn der Fehler so hoch ist, wie kann ich das dann auf 0 und 99% Nicht-Impact berechnen?
Du kannst dir ausrechnen, wie die Bahn ausschaut, ja, und du weißt, welche Fehler du hast. Und dann müsste man jetzt, wenn man es jetzt genau erklären will, das sehr in die Details der Himmelsmechanik gehen, aber du bastelst dir ganz viele so Virtual Impactors, heißt das. Also du klonst quasi den Asteroid mit all den Unsicherheiten, also du nutzt, man sagt klonen, obwohl es kein identisches Klonen ist, sondern du machst dir quasi leicht unterschiedliche Kopien des Asteroids und schmeißt die alle in eine himmelsmechanische Simulation rein und schaust dann halt, okay, ja, wenn du jetzt 100 hast und einer kollidiert, dann hast du die Chance von 1% jetzt, okay, dass die Kollision stattfindet, jetzt ganz simpel gesagt. Also es ist ein bisschen mehr dahinter an Mathematik, das ist nicht ganz so trivial, das zu machen, aber im Prinzip läuft es so ab, dass man das ausrechnen kann.
Und es ist ja auch eine dreidimensionale Angelegenheit, ja, ne? Also wenn man sagt plus minus 500 Millionen Kilometer, ist das wahrscheinlich nicht überall um die Bahn rundherum, sondern eher in die Richtung oder in die Richtung. Und dann ist die Erde halt vielleicht eher noch unwahrscheinlich, obwohl der Fehler so groß ist, ist die Erde nicht in der richtigen Richtung.
Die Bahnen sind dann vielleicht oft sogar gar nicht mal so ungenau, aber du weißt nicht, wo auf der Bahn er dann sein wird und so weiter. Also das sind, wie gesagt, alles sehr viele himmelsmechanische Details, aber man kann das mit Computersimulationen entsprechend ausrechnen und dann kriegt man eben so eine Wahrscheinlichkeit raus.
Und das, obwohl er lost ist.
Wer ist nicht komplett lost? Die himmelsmechanischen Gesetze, das Gravitationsgesetz gilt auch da. Auch der ist nicht beyond gravity. Auch da funktioniert die Gravitationskraft noch. Also wir können jetzt sagen, mit der Ungenauigkeit, die wir haben, können wir zumindest ja innerhalb von plus minus 500 Millionen Kilometer sagen, er muss irgendwo da sein. Er wird jetzt nicht irgendwo bei Alpha Centauri rumfliegen. Ja, das können wir ausschließen. Ja, oder er wird auch nicht den Pluto umkreisen. Können wir auch ausschließen.
Und was ist jetzt nochmal die wahrscheinlichste Entfernung oder die?
250 Millionen
Kilometer. 250, okay.
Millionen Kilometer. Also den wird man nicht mal sehen. Und er hat auch schon ein paar Einschläge verpasst. Also es hätte auch 2013 einen Einschlag.
Aber Chancen meinst du, hat er schon verpasst? Hat er schon vorbeiziehen lassen? Ja, er hat es jetzt nicht so eilig, da mit der Erde zu kollidieren anscheinend.
2013 wäre auch so ein Ereignis gewesen, wo er einschlagen hätte können. Hat nicht stattgefunden, wir hatten ihn nicht mal gesehen, ja, ist immer noch lost, ja. Also der ist so weit vorbeigeflogen, dass wir nicht mal gesehen haben, wo das Ding war. Gleiches war 2019, hätte auch stattfinden können, ist aber auch nicht passiert, also haben wir nicht gesehen.
Aber er treibt sich oft in unserer Gegend rum.
Naja, das ist halt einer,
der hat was vor.
Naja, das sind halt diese erdnahen Asteroiden, deren Umlaufbahnen halt so ähnlich sind wie die Erde, das heißt, der kommt dann im Wesentlichen ja fast jedes Jahr vorbei. Es kommt davon, wie, die ist nicht exakt.
Aber hat sich Avi Loeb den Asteroiden schon mal genauer angeschaut, sprich, ist es
wirklich, du erkennst ein Muster.
Asteroid?
Ja, weiß ich nicht, aber was ich damit schon beschäftigt habe.
Vielleicht checkt er einfach nur die Erde aus, vielleicht ist es ein Raumschiff, das halt einfach wiederholt, doch in gutem Abstand an uns
vorbei. So zufällig.
Und dann hat halt irgendwer den falschen Knopf gedrückt und hat den Tarnschirm deaktiviert. Wir haben ihn gesehen, Mist, schnell wieder.
Ja, da schreib ihm das, da kannst du sicher gerne ein Paper mit ihm veröffentlichen.
Ich glaube, er braucht da meinen Input nicht, habe ich so das Gefühl.
Aber sollte er es am 3. Oktober 2024 nicht schaffen, ja, dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten. Also die NASA rechnet sowas typischerweise ja immer so ein knappes Jahrhundert in die Zukunft voraus, weil ab da wird es dann ein bisschen ungenau, den Berechnungen, selbst wenn man genaue Daten hat. Aber so 100 Jahre kann man ziemlich exakt rechnen. Und die nächsten Daten, Ruth, kannst du gleich irgendwie für deine Geburtstagspartys merken. Mhm. Am 3., weil das ist immer der 3. Oktober. Ja? Also wie gesagt, es ist regelmäßig, wenn er der Erde nahe kommt, dann am 3. Oktober. Plus minus ein Tag. Ja, also,
da würde ich jetzt mal drüber nachdenken.
Tue ich gerade. So, ja. Warum?
Naja, wie gesagt, der hat eine Umlaufzeit, die dauert auch ungefähr ein Jahr, weil es eben eine sehr erdähnliche Bahn ist. Und deswegen, wenn das sich halt halbwegs ausgeht, dann kommt der halt immer, wenn es jetzt quasi die Erde und
der fliegt uns quasi wirklich so hinterher oder neben uns entlang.
Nicht ganz so, ja. Weil die Bahn ist halt, kreuzt halt die Erdbahn, sonst kann es keine Kollision geben. Und die Umlaufzeit ist auch fast ein Jahr drum. Ist halt, wenn Männer kommt halt dann immer zur gleichen Zeit. So, also die nächsten Kollisionsmöglichkeiten sind am 3. Oktober 2025, am 3. Oktober 2030, 3. Oktober 2040, 3. Oktober 2041, 3. Oktober 2046 und 3. Oktober 2073.
2046 ist mein englisches Pensionsantrittsalter. Okay. Das wäre eine gute.
Ja, aber dann kriegst du deine englische Pension nicht mehr.
Ja. Wäre nicht so gut. Also gut unter Anführungszeichen. Gut, ich schreibe es auf. Ich schreibe es in meinen Google-Kalender, Weltuntergang. Also, naja, wenn er halt Wien trifft.
Ja, aber schau, du kannst das jedes Jahr statt Geburtstagsparty, kannst du immer eine Weltuntergangsparty machen.
Ja, stimmt. Vielleicht greife ich das auf, diese Tradition, ja. Diese neue Tradition ab nächstem Jahr.
Tag der Deutschen Einheit, dein Geburtstag und Weltuntergang.
All die wichtigen Dinge.
Ja, also wir sehen, dass der keine große Gefahr ist, aber wir sehen auch, dass wenn wir solche Asteroidenkollisionen erstens ja definitiv ausschließen oder bestätigen wollen, je nachdem, oder generell mehr über Asteroiden wissen wollen, dann brauchen wir bessere Beobachtungen. Und das ist jetzt die zweite Geschichte, nämlich eine Geschichte über ein neues Teleskop, das, so hieß es zumindest, im Jahr 2024 First Light haben soll, also quasi die ersten echten Beobachtungen machen soll, nämlich das Vera Rubin Observatory, das früher als Large Synoptic Survey Telescope bekannt war. Das wird schon seit einiger Zeit gebaut, sollte 2024 First Light haben. Und das ist dann gleich die schlechte Nachricht. Auch das hat sich verschoben. Die sind auch dem Zeitplan hinterher. Und der frühestmögliche Termin ist jetzt Anfang 2025.
Mist.
Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, welche Geschichten ich heute erzählen will, stand dann noch 2024. Ich dachte, passt, nehme ich. Und dann habe ich heute nochmal nachgeschaut, da stand 2025.
Jetzt musst du schneller eine Ersatzgeschichte finden.
Nein, das wollte ich schon so machen, weil du bist hinter, da ist eine Verbindung. Also ja. Kurz, dieses Vera Rubin Observatory ist ein tolles Teil. Das wird stehen in Chile auf dem 2682 Meter hohen Gipfel. Das ist der El Peñón Gipfel vom Cerro Pachón. Gut, ja, ich kann kein Spanisch, ja. Entschuldigung.
Cerro,
genau, Cerro Pachón.
Fenster
da, wo der Zorro wohnt, am Cerro. So, da auf einem hohen Berg in Chile wird er stehen. Betrieben wird es jetzt nicht irgendwie von der ESO oder sowas, so einer großen Universität, sondern von einer NGO, die speziell quasi zum Betrieb dieses Teleskops gegründet wurde, und finanziert wird es halt ja von diversen, vor allem amerikanischen Organisationen, NSF, der Department of Energy und so weiter, also die geben da alle Geld her für das Teleskop. Und das Besondere daran ist, dass es ein Survey-Teleskop ist, also das ist jetzt nicht dazu gedacht, irgendwas im extremsten Detail zu beobachten, sondern möglichst große Teile des Himmels möglichst schnell, möglichst oft zu beobachten, damit man eben wirklich einen Überblick gewinnt, was ja, glaube ich, auch das deutsche Wort für Survey ist, oder? Mhm. So, deswegen hat das Teleskop einmal einen großen Spiegel, 8,5 Meter groß, ein Sensorfeld mit 3,2 Milliarden Pixel, was vermutlich viele sind, ich kenne mich da nicht so aus.
Wie viel hat dein Handy?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht auch Milliarde Pixel.
Milliarde Pixel ist sehr viel.
Okay, gut. Und es wird die größte Digitalkamera ever sein, mit 2,8 Tonnen Gewicht, 3 Meter Länge, 1,6 Meter Durchmesser.
Boom.
Okay.
So, mein Handy ist kleiner, das kann ich dir sagen. Ja.
Passt nicht in die Hosentasche.
Ja, wird pro Nacht 30 Terabyte an Daten produzieren und pro Jahr 6000 Terabyte an Daten. Da muss man schon ein bisschen.
Petabyte.
Ja.
6 Petabyte.
Ja.
Ich sag nur gern Petabyte.
Ja, also es sind viele, viele Daten. Das heißt, da wird man dann auch noch sehr viel Arbeit haben, die alle auszuwerten. Das wird auch nur automatisiert gehen und so weiter. Jede Menge Menschen werden jede Menge zu forschen haben. Und erforscht wird viel. Also natürlich schaut man sich Gravitationslinsen an, um eben mehr über dunkle Energie und dunkle Materie zu erfahren. Das haben wir auch schon öfter im Podcast besprochen, dass man halt irgendwie die dunkle Materie nicht sehen kann, aber die Gravitationswirkung sehen kann. Und die Gravitationswirkung äußert sich halt darin, dass das Licht verbogen wird, abgelenkt wird. Und das kann man beobachten mit Gravitationslinsen, weil ja das Ding nicht umsonst nach Vera Rubin heißt. Die hat ja die dunkle Materie nicht entdeckt, aber maßgeblich dafür gesorgt, dass die Leute akzeptiert haben, dass es sowas gibt und gezeigt haben, dass das alles ein realer Effekt ist. Das heißt, wenn das Teleskop, wenn die Sternwarte schon Vera Rubin Sternwarte heißt, dann muss da auch dunkle Energie und dunkle Materie erforscht werden. Sie erforschen auch Nova, Supernova, also suchen sie, und das ist die Verbindung zur ersten Geschichte, auch und speziell Asteroiden. Die sind speziell dafür ausgelegt, neue Asteroiden zu suchen, erdnahe Asteroiden auch zu suchen, und auch alles in Kooperation mit der NASA, um dieses Sentry-Warnsystem ein bisschen ja abzudaten, aktuell zu halten, nachzubeobachten. Man erwartet, dass das Vera Rubin Observatory 10 Milliarden Sterne und 10 Milliarden Galaxien abbilden wird, was vieles.
Voll viel.
Ja, also jetzt nicht so vermessen, wie es das Gaia-Teleskop macht. Ja, also die werden jetzt nicht jeden einzelnen der 10 Milliarden Sterne mit Geschwindigkeit, Position und Spektrum und alles sowas auswerten, aber fotografieren werden sie es. Und das ist das Schöne, wenn es noch stimmt, die Nachricht, die stammt aus dem Jahr 2007, aber anscheinend arbeiten die auch mit Google zusammen und werden dann mit diesen Daten, die da kommen, ja eine immer dynamische, sich selbst aktualisierende Karte des Himmels erzeugen. Also du kannst dann wirklich mit diesen LST-Daten, also mit den Vera Rubin-Daten, eine quasi Live-Sternkarte des Himmels dir anschauen, was ja vielleicht auch dann ins Planetarium übertragbar ist.
Schon wieder mehr Arbeit.
Org. Ja, und das ist das Schöne, die sind auch schon erfolgreich gewesen, obwohl das Teleskop noch gebaut wird, war quasi das Rubin Observatory schon erfolgreich bei der Asteroidensuche. Stimmt jetzt nicht ganz, aber
ist ein Asteroid eingeschlagen dort und sie haben gesagt, ups, da war einer. Den haben wir gefunden.
Das wäre natürlich spektakulär gewesen. Aber nein, es geht ja wie gesagt darum, dass man diese Daten auswerten muss. Das heißt, da müssen die Leute sich jetzt schon natürlich damit beschäftigen, welche Algorithmen, welche Computerprogramme nehmen wir dann, um diese ganzen Daten zu basteln. Und einer davon heißt HelioLink 3D. Warum auch immer, kann ich ja nicht sagen. Und
klingt aber gut.
Ja, mag sein, aber besser als, wie heißt das Teil, was du in der letzten Folge erzählt hast, vom James Webb, Pasta-Sauce.
Pasta-Sauce.
Ja, da nehme ich lieber HelioLink statt Pasta-Sauce. Die haben natürlich jetzt nicht die Vera Rubin-Daten untersuchen können, weil die gibt's ja noch nicht, aber die haben Daten vom Atlas-Survey genommen, auch so ein ja in Hawaii stattfindende Durchmusterung des Himmels und haben den Algorithmus über dieser Survey drüber laufen lassen und damit gleich einen Asteroid entdeckt, ja. In den Daten. Und das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass man Asteroiden entdeckt. Wie gesagt, das passiert sehr oft. Aber
jetzt kommt die schlechte Nachricht.
Nein, ja, die schlechte Nachricht war, dass das Teleskop erst 2025
fertig ist. So, okay, gut, ich kann durchatmen. Nein.
Es kommen nur noch gute Nachrichten.
Ah, okay.
So, also normalerweise probiert man bei diesen Service, so einen Asteroid halt schon in einer Nacht zu finden. Ja, also du schaust halt mit den Daten in einer Nacht, möchtest du alles haben, um sagen zu können, da ist der Asteroid und die Bahn hat er. Und mit den Methoden, die man aktuell so verwendet, braucht man dafür 4 Bilder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das heißt, du musst halt ja das gleiche Stück Himmel pro Nacht 4-mal fotografieren und dann können die gängigen Algorithmen da, wenn ein Asteroid da ist, den Asteroid identifizieren und die Bahn bestimmen. Das Vera Rubin Observatory wird aber jeden Bereich nur 2-mal beobachten, damit sie schon da durch sind. Und ich habe noch gar nicht gesagt, wie groß das Bildfeld ist. 10 Quadratgrad. Ja, das sind 3,5 Grad Durchmesser quasi. Der Vollmond ist ein halbes Grad und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Vollmonde da reinpassen. Möchte ich jetzt aber gerade nicht machen, sonst verrechne ich mich wieder. Also die machen eh ein großes Stück Himmel am Vera Rubin Observatory, aber sie wollen halt wirklich möglichst viel Himmel möglichst oft beobachten und damit das schnell durchgeht, machen sie halt pro Nacht nur 2-mal das Stückchen Himmel. Das heißt, man kriegt nur 2 Bilder pro Nacht für einen Asteroid. Und deswegen haben die diese neue Software geschrieben, dieses HelioLink-Dingens, wo sie halt Daten aus unterschiedlichen Nächten, also Multi-Night-Linking heißt das, Daten von mehreren Nächten kombinieren können. Und in diesem Interview, das ich gelesen habe, hat der Forscher, der das betreut als Chef-Investigator, das entsprechend erklärt, der gemeint Atlas, dieses ältere Survey, hat diesen Asteroid in 4 Nächten 3-mal jeweils gefunden. Ja, also sie haben ihn 4-mal beobachtet, aber immer nur 3-mal pro Nacht. Ja, also auf dem 4. Bild war er nicht drauf. Mhm. Das heißt, das hat nicht gereicht mit den Algorithmen, dass sie den gefunden haben. Ja, aber HelioLink 3D hat das irgendwie alles zusammengebastelt. Da bin ich auch überfragt, wie das genau geht. Aber hat dann sofort diesen Asteroid gefunden. Und das ist dann eine gute Nachricht, wenn dieser neue Algorithmus schon so super funktioniert. Und hier sagt auch dieser, wie ist der, Mario Juric, der Chef vom Rubin Observatory Solar System Discovery Team. Ist auch ein schöner Titel, Solar System Discovery Team. Mhm. Der hat gesagt, wir haben 200 Jahre gebraucht, um alle Asteroiden zu entdecken, die wir bis jetzt kennen, ungefähr 1,2 Millionen. In den ersten 3 bis 6 Monaten nach dem Start des Rubin Observatories werden wir das verdoppelt haben.
Geilomat.
Ja, und dann kann man, ja, man kann Geilomat sagen oder man kann das sagen, was Meg Schwomp gesagt hat. Die ist auch eine Mitarbeiterin bei diesem Solar System Science Dingsy vom Vera Rubin Observatory. Die hat gesagt, I cannot wave my hands in excitement enough. Okay. Ja. Was durchaus auch.
Was ist jetzt mit Lost and Found 2007 EFGHI oder wie er heißt? Kann man den nicht gleich wiederfinden? Den Lost Asteroid?
Wir wissen ja nicht, wo er ist.
Ja, aber dann kann er das nicht kriegen.
Ja, wenn er da draußen ist, wird er schon vom Moon Observatory gefunden werden. Es kann halt sein, dass wir nicht merken, dass wir den gefunden haben, sondern wir für einen neuen halten.
Naja, aber wenn man dann sagt, der kommt auch genau an dem gleichen Datum und die gleiche Entfernung, dann wird es irgendwie.
Kann gut, ja, das wird man dann vielleicht schon irgendwie hinkriegen. Aber werden wir dann, wenn es so sein sollte, werde ich darüber berichten. Ich schließe die ganze Geschichte damit, dass wir alle was von diesen Daten haben werden. Also das sind freie Daten, also zumindest freie Daten mal auf jeden Fall für die Astronomie, also alle in der Astronomie, also beziehungsweise alle, die halt am Rubin Observatory dabei hängen, was sehr, sehr viele sind, können damit arbeiten, und nach 2 Jahren sind die Daten für die gesamte Welt freigegeben. Kann dann jeder anschauen und damit tun, was auch immer man tun möchte.
Und dann kann man auch seine eigene Karte erstellen, ohne Googles Hilfe vielleicht, oder?
Vielleicht, ja. Kann man machen.
Schauen wir mal.
Wenn du das kannst.
Ja, weiß nicht, ob du genauso gut bist wie Google in der Organisation großer Datenmengen, aber.
Vielleicht nicht ganz, aber unterschätzt mich nicht.
Also freuen wir uns 2024 auf einen abgesagten Weltuntergang und darauf, dass es dann nicht mehr lange dauert, bis dieses neue coole Teleskop.
Millionen von neuen Asteroiden, die potenziell auf der Erde einschlagen könnten.
Ja, das Zitat habe ich jetzt nicht vorgelesen. Aus dem Interview hat er noch gesagt, nachdem wir werden verdoppeln, also wir werden die Zahl der bekannten Asteroiden verdoppeln, hat er gesagt, damit werden wir auch die Zahl der bekannten gefährlichen Asteroiden verdoppeln. Also hoffen wir, dass es nicht so viele davon gibt.
Evi, bessere Nachrichten? Ja.
Das soll ich jetzt übernehmen. Ja, toll. Ich habe was mitgebracht, was mich ja heuer schon sehr, also dieses Jahr schon sehr begeistert hat und was aber in einer ähnlichen, aber anderen Form nächstes Jahr seine Fortführung oder einen Start eigentlich erfährt. Und zwar etwas, was auch im Oktober stattfinden wird. Hoffentlich zumindest, also der Countdown läuft schon.
Man's Urlaub nehmen, Weltuntergang und irgendwas, ja, ein Countdown für irgendwas und Tag der Deutschen Einheit. Ja.
Sowieso mehr Urlaub nehmen einfach.
Ja, das ist immer eine gute Idee. Ja, und zwar soll NASA Europa Clipper starten am 24. Oktober. Genau, und da ist ja das Missionsziel wieder einer der Jupitermonde. Und ich bin ja seit dem ESA-Start von JUICE, der ja heuer war.
Letztes Jahr.
Ach so, ja, letztes Jahr war, stimmt, ja, 2023, die Zeit vergeht so schnell. Genau, also JUICE ist ja 2023 gestartet, hat ja auch als Ziel die eisigen Monde des Jupiters, und die NASA hat da jetzt gesagt, das können wir auch, und startet dann eben 2024 im Oktober, wenn es wahr ist, eben Clipper und auch mit Reiseziel Europa.
Also hängt auch da auch der Elon Musk mit drin?
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Jawohl, aber ich glaube, solche Sachen startet er dann noch mit den Falcon-Raketen und die funktionieren ja halbwegs.
Das kann sein. Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, das habe ich jetzt gar nicht so geschaut, mit wem wir da starten.
Ich glaube, es ist mit einer Falcon.
Ja, gut, aber die funktionieren.
Sie haben sich überlegt, ob sie es mit der SLS starten, ne? Oder wie war das?
Ich weiß es nicht, darum habe ich gefragt.
Na, da habe ich damals schon nicht recht gehabt, wie ich die Geschichte erzählt habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, wir haben noch Zeit bis Oktober, um das rauszufinden.
Genau.
Genau. Ja, man
kann. Also es wird eine Rakete sein, das kann
ja,
man sagen.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, genau. Ja, richtig. Also jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ich bin ja da schon quasi unterwegs, da Richtung den Jupitermonden. JUICE hat ja eher Ganymed im Fokus, ja, und Clipper soll sich aber jetzt eben auf Europa, daher auch der Name, also hat nichts jetzt mit Europa zu tun, unserem Europa, sondern eben mit dem Jupitermond.
Vielleicht ist es auch ein großes Täuschungsmanöver von der NASA, vielleicht wollen die eigentlich Europa geheim erforschen.
Meinst du?
Und sagen, dass sie fliegen zu Europa den Mond. An der Wahrheit landen sie dann irgendwo, weiß ich nicht, am Stephansplatz.
Viele Amerikaner ist wahrscheinlich die Location von Europa und Europa. Tja, irgendwo weit weg. Ja. Nicht ganz so klar.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist eben das Ziel Europa und soll da eben untersuchen, weil man da ja auch vermutet, dass da ja riesige unterirdische, also unter der Oberfläche ja Ozeane sein sollen. Und das soll eben untersucht werden. Damit man sich eben anschaut, die ganze Zusammensetzung, wie dick auch diese Eisschicht ist. Also Europa hat ja eigentlich so eine riesige Eisschicht. Und da hat man eben schon bei vorherigen, also bei so Vorbeiflügen und so bei Missionen eben beobachtet, dass von der Struktur her mit diesen ganzen Rissen und so, das schließt halt alles darauf, dass sich unter der Oberfläche eben ein riesiger Ozean ist. Und das soll eben untersucht werden. Und das Hauptmissionsziel ist eben ähnlich wie bei JUICE auch, zu sehen, ob da quasi lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten. Also das wäre halt, das ist jetzt keine, wahrscheinlich nicht irgendeine Alienstadt, die da unterirdisch sein wird im Ozean, aber man hofft halt, dass da vielleicht so die Bedingungen sind. Und es ist ja extrem viel Wasser, wird dort vermutet, unter der Oberfläche. Ja, also der Ozean soll irgendwie so 60 bis 150 Kilometer tief sein, doppelt so viel Wasser sein als das gesamte Wasser auf der Erde, was halt schon eine gigantische Masse eigentlich ist. Also
aber landen wird Europa-Clipper nicht?
Nein, wird auch nicht. Gut. Genau, also wird dann auch eben so in Umflügen gehen, in so einen Orbit. Also am Ende von der Mission wird es dann auch, glaube ich, gezielt abstürzen, so ähnlich wie Juice.
Echt, das dürfen die?
Wieso nicht?
Ich habe gedacht, es gibt ja gerade bei sowas wie Europa und Enceladus und so weiter, welche Vorkehrungen,
ja,
das...
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der dann nicht auch auf Ganymed abstürzen wird, ähnlich wie Juice, weil man da das eben ausschließen kann, dass man da dann eben so Verunreinigungen
genau,
oder Sachen
das,
mitbringt oder
sowas.
Das
war das Ding, dass die auf Europa eben nicht abstürzen dürfen.
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob es Europa oder Ganymed ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher, wo er dann abstürzen wird, der... Aber dauert ja mal, bis er dorthin kommt. Also das Ding wird ja erst 2030 dort sein. Die brauchen ja immer ewig dahin. Wobei, es ist ja, Clipper startet ja eben später als Juice, ist aber früher dort. Also weil Juice macht ja noch so ein paar mehr Fly-by-Manövers und wird noch unterwegs ein paar Sachen untersuchen. Kommt ja, ich glaube, im Sommer vorbei, noch einmal bei der Erde und wird ja da so den Mond auch noch untersuchen und da das Magnetfeld und das alles. Also macht er noch so ein paar andere Sachen auch. Und ich glaube, die NASA ist da mehr straightforward Richtung Europa und kommt da auf jeden Fall eben schon früher an.
Sofern sie nicht vom Lost Asteroid getroffen werden unterwegs.
Ja, genau. Hoffentlich kommt ja der. Ja, deswegen starten sie wahrscheinlich erst Ende Oktober. Die warten da noch ab, ja, was da am 3. Oktober ist und dann Ende Oktober. Soll das Ding dann eben starten. Und es ist übrigens total spannend, auch ich habe mir nämlich die Missionsseite angesehen von der NASA. Da kann man übrigens jetzt schon quasi Live-Bilder sich anschauen im Rheinraum, also wie da quasi dran gearbeitet wird und da so den Fortschritt beobachten.
Oder machen eine Live-Kamera und Mikrofon oder sowas, kann ich dann irgendwie so buh schreien und dann.
Ich glaube nicht. Aber ich habe mir überlegt, weil ich habe da schon so ein bisschen quasi gestalkt, ja, und da so geguckt und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wenn ich da arbeiten würde und dann weiß ich, dass ich da die ganze Zeit live übertragen werde im Internet. Nee, aber wahrscheinlich vergisst man das dann irgendwann, oder?
Ich glaube, das ist ja dann irgendwann wurscht.
Ja, ich glaube, du denkst dann irgendwann nicht mehr dran.
Und außerdem hast du ja dann wahrscheinlich eh diesen weißen Anzug an.
Das genau, heißt, das ist ja ein Reinraum, ja. Niemand. Genau, ja. Ja, aber ganz nette Sache, also die Website kann ich auf jeden Fall empfehlen, da gibt es ziemlich coole Sachen, auch wirklich interessante Infos über Europa, über die Mission, über die wissenschaftlichen Ziele, auch die Instrumente und es gibt auch, das habe ich heute ausprobiert, eine Augmented Reality Show oder sowas, also kann man ausprobieren, da bin ich heute schon im Wohnzimmer gestanden und habe mir quasi das alles angesehen und da kann man sich auch wirklich ganz groß eben in 3D Clipper ansehen.
Vom Handy, also nicht, dass das wird jetzt nichts irgendwie gebeamt ins Wohnzimmer.
Nein, es ist eigentlich Augmented Reality, also es funktioniert eben im Handy und da kann man sich wirklich auch die ganzen Instrumente anschauen und sich das alles erklären lassen. Und was man auch machen kann, noch, es geht ja jetzt gar nicht mehr, weil wir erscheinen ja am 2. Januar, gell? Ach, nein, dann sage ich das jetzt nicht, weil sonst ärgert man sich noch.
Ja, aber jetzt wollen sie alle wissen.
Ja, es gibt das Message in the Bottle. Also du kannst noch, also hast eben bis Ende des Jahres quasi noch deinen Namen mitschicken können. Also danke an dieser Stelle auch an unseren Hörer Sebastian, der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das machen kann. Wir haben es bei Cosmic Latte gemacht, in unserem Crossover mit dem Universum in der Keksdose. Mhm. Und da haben wir zusammen, haben uns verewigt beim Message in the Bottle. Also wir fliegen da jetzt zusammen zu Europa. Jetzt soll ich schon nach Europa sagen, aber es ist ja dann
nach
zu Europa. Europa.
Habt ihr euch gut vorbereitet für die 7 Jahre lange Reise.
Ja,
genau.
Ja, da ist sogar ein Gedicht auf der Message in der Bottle. Genau. Ja. Ein Embrace of Mystery, a poem for Europa. Lese ich jetzt aber nicht vor.
Nicht?
Nein.
Ach so, jetzt hast du das Gedicht.
Also ja, habe jetzt auch drauf gewartet. Nee, du liest doch immer so gerne auf Englisch Sachen vor, oder?
Nein. Ich kann mal einmal, arching under the night sky, inky with black expansiveness, we point to the planets we know, we pin quick wishes on stars from earth, we read the sky as if it is an unerring book of the universe, expert and evident. Das reimt sich ja nicht mal, eine schlechte Lyrik.
Also, langweilig.
Ich weiß schon, dass ich das Gedicht reimen muss, ja. Ja, also es wird erzählt, wie mysteriös und spannend Europa ist. Ja, kann man sich durchlesen. Ist vom US Poet Laureate geschrieben worden, Ada Limon. Limon, also ein Akzent auf dem O, dann heißt die wahrscheinlich Ada Limon.
Ja, ja, also deswegen eben, ich finde das eine super spannende Sache. Also ich bin da totaler Fan jetzt von diesen ganzen Jupiter-Monden.
Ja, es ist ja auch urspannend.
Und ja, ich mag das, also mich fasziniert dabei einfach auch, weil es quasi unter Anführungszeichen halt nah ist. Das sind halt Sachen, die halt in unserem Sonnensystem sind und wo wir aber trotzdem noch wenig wissen, aber total viele Hinweise irgendwie sammeln. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen wie ein Krimi, dass man da halt so, okay, wir haben da jetzt so Blooms, also beobachtet, diese Schwaden und wollen jetzt herausfinden, was das genau ist. Und sind das wirklich so? Und ja, also finde ich super spannend. Und ja, und offensichtlich sind da wirklich eigene Welten, die da noch drauf warten, von uns entdeckt zu werden. Und das finde ich halt super, super spannend. Also freue mich auch schon sehr auf Juice dann, die ersten Ergebnisse.
Ja, und dann ist halt auch noch die ganze Geschichte mit den Lebewesen, ne?
Genau, ja.
Das ist halt
die Alienstadt, die unter der Eisoberfläche.
Unter den 20 Kilometer dicken Eis.
Genau, ja.
Naja, kommt nicht mehr so viel Licht durch, aber wer weiß. Ja, landen wird auf Europa wahrscheinlich nichts in der mittelfristigen Zukunft. Da haben sie ja, die Mission haben sie ja gescrapped zugunsten von Enceladus. Enceladus, genau, Orbilander. Ja. Kommt aber auch, glaube ich, erst, also soll erst Mitte der 2030er starten und dann halt irgendwann. 7 Jahre später frühestens.
Ja, das klingt alles noch so Science Fiction.
Voll, ja. Aber das ist dann irgendwie, na, man denkt sich, boah, braucht 7 Jahre, bis es dort ist, und dann irgendwie drehst dich dreimal um und plötzlich ist 2030 und die Dinge sind dann bei den Jupitermonden und es geht los.
Ja, wir sind ja 6 Jahre noch, dann ist 2030.
Ja. Voll.
Und da passieren dann die ganzen spannenden Sachen. Dann haben wir diesen Van am Mond. Genau, der Wohnwagen am Mond, ja. Die ganzen Sonden, die coolen. Bei den Jupitermonden. Und übrigens ist auch Technik aus Österreich dabei, bei Clipper.
Ja, haben schon wieder irgendwie eine Isolierung gebaut.
Na, fast, ja. Und zwar eben auch wieder, also RUAG, oder jetzt heißt sie ja Beyond Gravity, also diese Weltraumtechnikfirma. Und zwar für den Transport nämlich, also jetzt auf der Erde noch, ja, das erfolgt in einem mobilen Reinraum, den eben die RUAG Beyond Gravity gemacht haben.
Mobiler Reinraum, okay.
Ja, ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool, ja. Und sie haben auch irgendwie so ein Spezialgerät zum Drehen und Wenden von der Sonde geliefert. Also die sind da.
So ein Pfannenwender.
Ja, genau.
Sondenwender.
Ja.
Übrigens, auf der Seite von Europa Clipper kann man sich auch, wenn man einen 3D-Drucker besitzt, eine Anleitung runterladen und dann ja die Europa Clipper Sonde im Maßstab 1 zu irgendwas, steht da gerade nicht, ausdrucken. Dann hat man seine eigene kleine Sonde.
Ja, sag ich, auf dieser Seite gibt es total viele coole Features. Sollte man sich anschauen.
Ja, die NASA kann schon was.
Ja, das ist schon. So.
Ja, und es gibt auch ein Papiermodell für die keinen 3D-Drucker zu Hause haben.
Das klingt dann so ein bisschen nach das Loser-Modell.
Es gibt aber das Europa Clipper.
Zum Falten.
Es gibt das Europa Clipper Paper Model und das Europa Clipper Paper Model Advanced.
Ui, ui, ui. Das probieren wir gleich aus.
Meinst du?
Na,
ich schaut aber kompliziert
schon,
aus.
Kann man das schon vorstellen, dass es das cool Level aussieht?
Age Level 12 plus.
Ui, 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 ui. Bin mir nicht so sicher, ob ich da die Zielgruppe bin.
Ach, ich habe Lego 18 plus geschafft, das schaffen wir.
Vielleicht kann man sich das aber auch auf den Weihnachtsbaum hängen. Also ihr nicht mehr, für euch ist ja schon alles
kann
vorbei.
Man nächstes Jahr hängen.
Nächstes Jahr, genau.
Ja, aber man steht hier Estimated Time to Build as an Individual 4 to 5 hours.
What? Das Papiermodell?
Ja.
Oh.
Jeder schaut kompliziert aus.
Das ist ein bisschen einschüchternd, oder?
Also es ist nicht so Origami, sondern
nein, das
so mit
schon
Teile ausschneiden und Ding.
Ja. Wir schauen, ich verlinke
wir
alles in den Shownotes und dann.
Kann ich mir noch einen 3D-Drucker zu Weihnachten wünschen? Oder ist schon zu spät?
Wünschen kann man sich immer.
Ja. Wünschen kannst du ja alles, gell?
Ob es in Erfüllung geht, ist immer die andere Geschichte. Du musst noch fleißig nach Sternschnuppen Ausschau halten.
Ah, okay.
Das schaut ja wirklich arg aus, das zu bauen. Das ist ja, verstehe ich mal die Anleitung. Ui, ganz viele
Jetzt
Teile.
Haben wir den Florian verloren.
Ja. Komplizierte
genauso
Teile.
Wie den Asteroiden, jetzt ist er auch dahin weg.
Also
ja, die 2030er wären echt cool. Also ich habe mir auch gedacht, ja, besser als über 2024 reden wir über die 2030er.
Stimmt,
was da alles passiert. Irgendwie Mondwohnwegen und dergleichen. Was auch extrem cool ist an dem Gateway nämlich, wieder zurück zum Mond, ist, dass ja von dort die Mars-Mission kommen soll. Also
genau,
von dem Gateway quasi losstarten.
Das finde ich auch ziemlich cool.
In Richtung Mars. Und die erste, also das ist jetzt noch sehr vage, ist noch alles andere als irgendwie tatsächlich geplant und in Stein gemeißelt, aber die erste Mission Richtung Mars, ohne Leute noch, soll ja auch mit einer Orion-Kapsel stattfinden. Das einfach vom Gateway irgendwie raus. Ich meine, das ist irgendwie schon cool. Du hast ja dieses Gateway, das da um den Mond herumfliegt und hast das quasi so als letzten Stützpunkt der Menschheit into outer space und dann fliegt von dort die kleine Orion-Kapsel, ich meine, die ist winzig, gell? Ja. Fliegt dann von dort los, 7 Monate bis zum Mars, rundherum wieder zu. Vielleicht schon Anfang der 2030er Jahre. Ohne Leute, aber trotzdem. Ja, ja. Und dann winkst du hier hinterher aus dem Fenster.
Ja. Oh.
Es kommt Cooles auf uns zu, Leute.
Ja, hoffen wir mal.
Don't despair.
Hoffen wir mal, dass es cool wird. Bin schon gespannt auf Europa. Also da freue ich mich wirklich, dass man da mal schöne Bilder kriegt davon. Und vielleicht haben wir bis dahin unser Paper Model gebastelt, bis der Europa-Clipper
ankommt. Wir haben 6 Jahre Zeit.
Das sollte man das 12+ schaffen.
Das schaffen wir.
Ja, wunderbar. Schöne Geschichten. Dann müssen wir jetzt noch die Jahresanfangsempfehlungsliste abarbeiten. Weil wir wollen ja unserer Hörerschaft Dinge empfehlen, mit denen sie im kommenden Jahr Spaß haben kann. Vor allem Filme, aber auch andere Sachen zum Empfehlen. Und für die Filme, weil heute Science Frames ausfällt, deswegen fangen wir mit den Filmempfehlungen an, die du sicher rausgesucht hast. Du hast sicher Filme empfohlen.
Ja, ich habe mir die Film-Highlights 2024 angesehen, also was so alles ins Kino kommt. Und bin da auf einen sehr interessanten Film gestoßen, der schon jetzt im Jänner ins Kino kommen soll. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir ansehen werde. Der heißt The Pod Generation. Aber ich finde die Idee ganz gut und deswegen möchte ich ihn auch ganz kurz erwähnen. Und zwar spielt er in der nahen Zukunft. Und da gibt es irgendwie eine neue Technologie. Und zwar muss man dann als Frau quasi Kinder nicht mehr austragen. Also du musst nicht mehr schwanger sein, sondern das übernimmt quasi ein Pod, also ein Ei. Also das hat man... Also man
musst du das vorher legen, oder?
Nein, das ist so ein riesiges Ding. Ja. Also das wahrscheinlich macht das Apple, das schaut so ein bisschen Ei, also Pod-mäßig aus. und ja, auf jeden Fall sind das halt so riesige Dinge, die man dann halt herumträgt und ja, und da kann man dann quasi dem Embryo beim Wachsen zusehen und das...
Aber irgendwann muss man es dann schon da hineinlegen in den Pod. Also,
das weiß ich nicht.
Früher oder später muss man es legen, aber vielleicht halt ja, noch nicht
das groß ist. Ich wollte jetzt sagen, das wird mit künstlicher Befruchtung, kann man das, ja. Das kann man ja also heutzutage schon ja machen, schon. Irgendwie, genau, und dann pflanzt du das halt in diesen Pott rein, also das glaube ich ist jetzt nicht
verstehe.
So.
Verstehe.
Genau, ich finde die Idee jedenfalls recht interessant. Es gibt dann natürlich ein Pärchen, das da einen unerfüllten Kinderwunsch hat und die bekommen dann so einen Platz in diesem Geburtszentrum und dann natürlich wird der Mann skeptisch und meint, er hätte gerne eigentlich, dass das natürlich ist, dass die Frau das Kind eben austrägt, aber dann irgendwie gibt's halt, willigt er dann doch ein, weil das wohl die einzige Chance für sie ist, dass sie ein Kind bekommen und ja, weiß ich da jetzt auch nicht von dem Film, aber ich finde die Idee ganz, ganz interessant. Ich würde das sofort machen, also wenn ich bin da ganz begeistert.
Ja, mit den Eiern.
Ja, ich wäre da voll dafür, dass wir das auch so mittels Eiern irgendwie lösen.
Ja, nur ohne den Mann, der sich klischeehaft dann aufregt, dass
ja, es
nicht
das natürlich von natürlicher spricht und so, ja, das ist wieder.
Schauen wir mal, vielleicht ist es gut umgesetzt, wer weiß.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich finde die Idee ganz interessant, ja. Mhm. Aber ein Film, auf den ich mich schon freue, der Florian wahrscheinlich eher weniger. Ja. Und zwar ist das Dune Part 2. Also da kommt der zweite Teil. Ja. Der hätte ja eigentlich schon im November letzten Jahres
alles ist verspätet,
oder? Starten sollen. Ja, da war dieser Streik in Hollywood. Deswegen haben sie das dann verschoben in den März. Und kommt das jetzt, also man hätte es jetzt wahrscheinlich wieder zurückschieben können, aber sie haben es jetzt irgendwie schon in den März verschoben und das bleibt jetzt dort. Und ja, also da kommt der zweite Teil. Ja.
Ich muss das sagen, richtig schön. Ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von Dune. Die Bücher sind absolut hervorragend. Ich finde auch den Film von David Lynch hervorragend. Alle anderen Verfilmungen fand ich bis jetzt doof und ich habe mich sehr, sehr gefreut auf diese neue Dune-Verfilmung und war dementsprechend sehr, sehr enttäuscht, dass das ja Quatsch war. Der Anfang war okay und dann hat sich der Regisseur so verzettelt und diese Geschichte so absolut in die Länge gezogen. Also nee, da war ich sehr enttäuscht.
Gehst du trotzdem mit mir ins Kino und schaust du den zweiten Teil an?
Ja, natürlich, aber...
Und es wird ja wahrscheinlich nicht der letzte sein, oder?
Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass
es da schon was Neues geplant ist.
Zwei Teile. Man kann sie dann wahrscheinlich nach Belieben.
Es gibt 7 Bücher.
Ja, und, genau, also von dem her.
Aber schauen wir mal.
Aber das erste Buch wird quasi in den beiden Filmen dann zu Ende gebracht.
Genau, werden. Ja.
Also weil es im ersten Film, das hat ja gerade erst mal angefangen.
Ja, das habe ich geärgert. Ja. Das war ungefähr die zweite Hälfte vom ersten Film war komplett unnötig.
Ja, es war ein bisschen langatmig, das stimmt. Ja. Aber es war trotzdem gut, es war trotzdem schön anzuschauen und ich fand es trotzdem irgendwie stimmig. Obwohl es ein bisschen, ich habe mir auch gedacht, ja, was ist jetzt? Das habe ich noch gar nicht angefangen. Was ist jetzt mit der Geschichte? Aber ja, ich habe mir gedacht, sie wollen es halt einfach auf 3 Teile aufteilen. Also so hat es gewirkt, okay, weil es so kurz, also war quasi nur das.
Ja, weil es so lang gezogen war, der erste Teil. Ja. Ne? Also, ja, ja. Ja, kann sein, dass vielleicht noch mehr Teile kommen, weiß ich nicht. Der zweite Teil kommt auf jeden Fall im März. Ich freue mich halt schon auf diese, also ich finde, man hat schon recht gut in diese Welt eintauchen können beim ersten Teil. Und dieses Atmosphärische, das hat mir halt schon recht gut gefallen, obwohl eben ja, also so gegen Ende hin war es dann halt schon so.
Liest die Bücher, denn die wahren Abenteuer sind im Kopf.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten. Also bin schon gespannt. Also es ist ja da irgendwie so mit epischen Schlachten dürfte es da dann geben. Also schauen wir mal.
Oh je, aber epische Schlachten finde ich ja, immer. Boah, das ist verschwendete Zeit, oder?
Wenn sie am Buch dranbleiben, dann gibt es eine epische Schlacht im Wesentlichen, weil am Schluss ja, wenn man den Film spoilern muss, das Buch ist irgendwie aus den 60ern. Ich weiß nicht, ob man da großartig spoilern kann, aber also im Buch gibt es eine Schlacht.
Ja, aber weiß, was er sich da dann irgendwie noch einfallen lässt, der gute Mann. Naja, wir werden sehen.
Ja, aber auf jeden Fall startet im März auch noch ein zweiter Science-Fiction-Film, der schon so ein bisschen im Ruf oder im Verdacht ist, dass er vielleicht Dune den Rang ablaufen könnte und dass es nicht vielleicht sogar der bessere Science-Fiction-Film sein wird. Und zwar ist das Mickey 17 oder Mickey 17. Je nachdem. Und zwar ist das von dem südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho. Der hat schon Parasite und Snowpiercer gemacht. Und zwar geht's da, also es basiert auf dem Buch von Edward Ashton. Das Buch heißt Mickey 7 oder Mickey 7, der letzte Klon. Und da geht's darum, dass eben Mickey, also Mickey Barnes, ist jetzt ein Klon, der bei einer Expedition zu einem Eisplaneten dabei ist und sollte irgendwie so die Kolonisierung da vorantreiben und macht halt im Prinzip diese ganzen gefährlichen Aufgaben und Arbeiten. Und immer wenn er stirbt, kommt quasi der nächste Klon nach und macht da weiter, wo der andere Klon aufgehört hat. Das heißt, das ist halt so ein bisschen so eine Wegwerfklon. Gesellschaft und das heißt, er ist halt sehr entbehrlich. Ja, und dann aber eben gibt es diesen einen Klon, der dann aber sagt, nein, er mag da eigentlich nicht sterben und da drauf gehen und sich da offensichtlich ein bisschen dagegen dann auflehnt und halt überleben möchte. Und ja, also Mickey Barnes spielt Robert Pattinson, also Robert Pattinson spielt Mickey Barnes umgekehrt.
Und wäre auch mal interessant, andersrum.
Ja, genau. Ja, so ist das mit den Klonen.
Ja, genau.
es hat leider, ich habe jetzt noch keinen Trailer gefunden, aber ich bin schon recht gespannt. Also wie gesagt, wird da recht hochgestellt. Ja.
Gehypt.
Ja, genau. Ja. Du kennst das Buch nicht zufällig,
nein,
oder
Florian? Nein, ich habe gerade geschaut, wann es erschienen ist. 2022 ist es erschienen, das Buch. Und ich habe es weder gelesen, noch war es mir bis jetzt bekannt, dass es existiert.
Ah, okay. Das ist ja mal was Neues.
Ja,
okay. Ein Buch, das
ich habe was gefunden,
nicht kennt.
Was der Florian nicht kennt. Ja, aber ich finde, es klingt recht interessant. Also da bin ich schon gespannt, ja. Ja, und ansonsten gibt es noch ein paar Highlights dann noch im Sommer. Also es kommt noch ein neuer Mad Max-Teil, also ein Prequel zum letzten. Und Alien soll auch wieder kommen im August, ein neuer.
Romulus. Da ist jemandem das Geld ausgegangen wahrscheinlich.
Ja, also bei dem soll ein ganz neues Franchise quasi werden, also eine ganz eigenständige Geschichte und nicht irgendwie anschließen an die vorherigen. Und ja, also die Argumentation war, dass man da quasi auch neue Alien-Fans generieren kann. Und,
ja, man könnte mal neue Inhalte generieren.
Ja, es wird schon genug grausliche Dinge da draußen geben.
Ja, also weiß man aber noch nichts Genaueres, also... Offensichtlich ist da wieder eine Gruppe von jungen Menschen und die auf einem Außenposten sind und dann kommen natürlich diese Facehugger und die Geschichte kennt man ja, genau. Also diese Kreaturen, die lernen dann die Eier ablegen, also quasi den Menschen als Wirten benutzen, das kennen wir ja halt schon. Also genau, aber man weiß jetzt eben nicht noch nichts Näheres, also ob es wirklich nur auf diesen einen Planeten sich abspielen wird oder ob es andere Schauplätze auch geben wird. Also das.
Ich wandere aus zum Mond, ihr findet mich in meinem Wohnwagen.
Ja. Am Mond gibt es sicher auch Internet. Das ist ein bisschen eine Verzögerung, aber.
Und Aliens? Nein, gibt's nicht.
Ja, aber da kannst du streamen dann.
Man entkommt dem nicht.
Ja, aber du kannst jetzt am Mond Bücher mitnehmen. Bist du mit den Filmen fertig? Weil da will ich zu den Büchern übergehen. Ja. Ich habe mir natürlich Bücher rausgesucht als Empfehlung. Und ich habe vermutlich schon die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson empfohlen. Bin ich mir sicher, dass ich schon mal empfohlen habe, weil die sehr hervorragend ist und ich einen guten Teil des letzten halben Jahres damit verbracht habe, die Mars-Trilogie und dann auch noch die Kurzgeschichten rundherum zu lesen. Also wer gerne wissen möchte, wie es am Mars so abgeht und wie es wirklich ablaufen könnte, wenn wir den Mars tatsächlich besiedeln und nicht nur hinfliegen, sondern wirklich den Mars besiedeln und vielleicht sogar ein bisschen bewohnbar machen, also terraformen, dann lest die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson. Die ist zwar schon ein bisschen älter, aber aus wissenschaftlicher Sicht immer noch einigermaßen haltbar. Das war aber jetzt nicht die eigentliche Empfehlung, weil wie gesagt, die habe habe ich ja schon empfohlen. Ich habe vor kurzem ein anderes Buch von Kim Stanley Robinson gelesen, noch ein bisschen älter als die Mars-Trilogie und ein bisschen so die, wenn man so will, Vorstudie vielleicht zur Mars-Trilogie. Das Buch heißt Antarktika und heißt auch auf Deutsch Antarktika. Ich glaube, es ist auf Deutsch nur antiquarisch erhältlich, aber es ist ein Buch, das, wie der Name sagt, in der Antarktis spielt. Und Kim Stanley Robinson war selbst in der Antarktis bei irgendeinem Stipendium für Wissenschaftsschreiber oder sowas oder Künstler, Künstlerinnen, sowas haben die USA offensichtlich, da kann man sich bewerben und dann kriegt man irgendwie ein paar Wochen Antarktis bezahlt und kann dann da Sachen schreiben, Kunst machen damit. Also vielleicht hat Europa sowas auch, müssen wir mal schauen, dann können wir aus der Antarktis podcasten.
Oh, nicht, hast du richtig neidisch geworden.
Ja, und es ist ein sehr schönes Buch. Also es ist ein Buch, wie oft bei Kim Stanley Robinson, wo eigentlich gar nicht so viel passiert, ist aber trotzdem eine coole Geschichte. Also es geht um, ja, man kriegt die Antarktis wirklich greifbar gemacht. Also man stellt sich vor, da ist halt irgendwie sehr viel Eis und sehr viel Nix und die Hälfte der Zeit ist es dunkel. Also das Buch spielt aus damaliger Sicht in der nahen Zukunft, wo dann dort eben auch ja, die Suche nach Bodenschätzen stattfinden kann. Und da gibt es natürlich, wie auch immer bei den Büchern von Kim Stanley Robinson, so Umweltaktivismusgruppen, die es gar nicht so cool finden, dass da so viel passiert in der Antarktis und die dann ja so ja antarktische Eingeborene quasi werden wollen und sich überlegen, wie man das anstellen kann, auf so einem unwirtlichen Kontinent quasi wirklich autark Tag leben zu können. Also es ist ein sehr, sehr cooles Buch. Also man kriegt danach ein komplett anderes Gefühl für diesen Kontinent und vor allem kriegt man halt das Gefühl, dass es wirklich ein Kontinent ist, dass da mehr ist als einfach nur Eis, sondern dass es irgendwie ja eine ganz spannende Gegend ist, die man vielleicht eh nicht so dringend besuchen sollte, damit sie weiter so bleibt, wie sie ist. Also lest das. Dann habe ich noch ein Buch, das ich noch nicht zu Ende gelesen habe, das aber zumindest am Anfang sehr schön ist. Das Buch ist geschrieben von einer Podcast-Kollegin von uns. Du erinnerst dich, ihr erinnert euch, dass wir mal eine Podcast-Crossover-Folge gemacht haben mit Lorenz und Jasmin. Mhm. Mit ihrem Biologie-Podcast und ich glaube, sie beiden podcasten jetzt nicht mehr so viel, aber die Jasmin schreibt immer noch Bücher und sie hat vor kurzem ein neues Buch rausgebracht, das man so als, ja, mit Astronomie hat es wenig zu tun, aber so als Climate Fiction könnte es durchgehen. Das Buch heißt Endling und wisst ihr, was ein Endling ist? Ich habe das nicht gewusst, ich habe es jetzt kurz vorher nochmal nachgeschlagen.
Ich glaube, ich weiß es, aber ich erinnere mich gerade nicht. Ist das... Es ist doch irgend so ein, ist das nicht so ein Maden-Ding?
Das ist ein Engerling.
Ah, okay, gut, dann weiß ich es nicht.
Nein, das ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Fachbegriff, Endling, nämlich das letzte Wesen seiner Art. Also wenn es von irgendeiner Tierart nur noch ein konkretes Viech gibt,
macht Sinn.
Dann ist das der Endling. Also zum Beispiel, es gab ja diese Schildkröte, Lonesome George hieß die, irgendwie von diesen Riesenschildkröten. Und das war, als der gestorben ist, was glaube ich vor ein paar Jahren passiert ist, seitdem gibt es diese Art nicht mehr. Ja. Ja, und der war halt der Endling. Und da in dem Buch geht es halt auch drum, das spielt auch in den 2040er Jahren, wo halt tatsächlich schon viele Arten ausgestorben sind, wo ja die Wälder sterben, also wo die Welt zwar noch steht und auch noch halbwegs so stattfindet, wie sie jetzt stattfindet, aber wo halt dann ja deutlich ärgere Sachen passiert sind, als jetzt passiert. Sind und ich will es nicht spoilern, kann es auch nicht spoilern, weil ich es auch nicht zu Ende gelesen habe, aber da spielt halt ja Biologie, Klima und eben Artensterben und so weiter, spielt eine Rolle und ja, wer die bisherigen Bücher von Jasmin Schreiber gelesen hat, der weiß, wie sie schreibt und das macht sie wunderbar, also es ist ein sehr empfehlenswertes Buch und dann zum Abschluss ein Buch, das mit Wissenschaft gar nichts zu tun hat, aber trotzdem grandios ist, das habe ich vor 2 Tagen angefangen zu lesen und es fällt mir fast schwer, das aus der Hand zu geben, weil es wirklich so gut ist. Ich bin darauf gestoßen worden und zwar von Tobi im Einschlafen-Podcast, vielleicht Leute, die in der ähnlichen Podcast-Welt unterwegs sind wie wir, die kennen Tobi als Gesprächspartner von Holger im Frind-Realitätsabgleich-Podcast und da hat Tobi erzählt, dass er von einer Zeitschrift gefragt wurde nach Buchempfehlungen und er hat aber nichts gewusst und hat deswegen die Katrin Rönniger gefragt, auch Podcasterin, also ist irgendwie sehr, sehr Podcast-Vernetzung hier und die hat das Buch empfohlen, Ich Eleanor Oliphant heißt auf Deutsch, auf Englisch im Original heißt es Eleanor Oliphant is Completely Fine von Gail Honeyman. Und das ist ein wirklich großartiges Buch. Also ich kann es allen nur empfehlen zu lesen. Es hat, wie gesagt, mit Wissenschaft nichts zu tun. Es geht um eine junge Frau namens Eleanor Oliphant, die ein bisschen anders ist. Also ja, so sozial gestört, könnte man sagen. Aber muss man nicht. Also sie ist einfach, sie hat so einen leichten Schaden, ein leichtes Trauma. Man erfährt dann später im Buch, im Laufe des Buchs, aber es zieht sich sehr lange, bis man erfährt, was dieses Trauma ist. Und ja, die führt halt so ein Leben alleine und fängt erst, weil sie halt so komisch ist, weil sie halt so anders ist, sich so komisch benimmt, fängt sie dann irgendwie erst so langsam an, als sie sich aus Versehen in irgendeinen Typen, den sie aus, zufällig trifft, verliebt, wo sie halt denkt, so jetzt muss man irgendwas machen, und dann fängt sie an, so zu probieren, Dinge zu tun, die von denen sie denkt, dass sie normal sind, die man tun muss, wenn man jemanden kennenlernen will. Und das ist halt alles, es ist ein bisschen ein tragisches Buch, aber auch ein sehr, sehr absurdes Buch. Weil man halt, so ganz alltägliches Zeug, das wir alle ständig tun, durch diesen Blick dieser seltsamen Frau präsentiert kriegt und dann feststellt, dass viele Dinge, die wir als normal empfinden, gar nicht mal so normal sind. Also es ist, ich kann es nicht gut beschreiben, das Buch, aber es ist wirklich, wenn man einmal angefangen hat, dann muss man es auch sofort zu Ende lesen, weil es auch wirklich sehr gut geschrieben ist. Also wer gerne die Feiertage noch mit einem guten Buch verbringen will, wo man wirklich nichts anderes braucht als das Buch, sollte das lesen. Ich, Eleanor Oliphant von Gail Honeyman. So, das waren meine Buchempfehlungen. Und was empfiehlt die Ruth?
Schaut's nicht so viel fern, Kinder. Geht's mehr an die frische Luft?
Wenn es aber kalt ist draußen.
Es gibt da nur falsche Kleidung und nicht falsches Weitergehen.
Ja, man kann alle Bücher, die ich erwähnt habe, sich auch als Hörbuch runterladen und dann kann man beim Spazierengehen sich das anhören draußen in der frischen Luft.
Noch besser. Ja, alle verkabelt in ihrer eigenen Welt. Jeder das Zentrum seines eigenen beobachtbaren Universums. Ja, aber trotzdem. Man kann ja nicht immer nur irgendwie Filme und Bücher und Dinge. Also, aber das brauche ich dir eh nicht sagen, du bist ja...
Das sagt eine Frau, die hauptberuflich ihr Geld damit verdient, den Leuten eine gefakte Welt zu präsentieren.
Darum mag ich ja auch die echte so gern. Bin ja ein großer Fan von der Realität irgendwie. Aber meins ist ja fast, also ist ja so gut wie echt. Ist ja, also nicht so unterschiedlich. Nein, ich habe natürlich nichts vorbereitet und ich habe auch nichts zu empfehlen. Also ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, die mir gar nicht aufgetragen wurden.
Ich bin ja nicht der Chef für den.
Es gibt aber etwas, was mit einem Buch zu tun hat, wo ich vielleicht eure Empfehlungen brauchen könnte. Es geht um ein Buch, das möglicherweise im Jahr 2024 herauskommt und möglicherweise hoffentlich von einer jungen Star-Astronomin noch geschrieben werden muss.
Du musst dich aber beeilen mit 24 erscheinen.
Ja, eh. Und es bräuchte einen guten Titel, mir fällt kein Titel ein.
Tja, ich bin auch schlecht, was Titel angeht.
Ja. Es geht um die Orgen unsichtbaren Dinge da draußen. Und es ist so.
Ja, da nennst du die Orgen unsichtbaren Dinge da draußen.
Okay, erledigt. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie so, es führt so durch das Jahr, aber halt, also so wie so ein Himmelsjahrbuch, aber mit Dingen, die man nicht sieht. All die spannenden, coolen Dinge da draußen, die man eben nicht sieht. Und irgendwie, ja, wenn euch was einfällt, wenn ihr kreativ seid, dann schickt mir eure Empfehlungen für lustige Titel.
Ja, macht das. Und wenn wir schon dabei sind, unsere eigene Arbeit zu bewerben, selbst wenn sie noch gar nicht stattgefunden hat.
Noch nicht mal gemachte Arbeit, bitte, ich bin urgut, oder? Ja,
dann können wir auch gleich zum nächsten Teil kommen. Die Fragen aus der Hörerschaft, die lassen wir heute weg, weil ja einmal im Jahr lassen wir sie weg. Und wir kommen direkt zu den Hinweisen und Veranstaltungstipps und wir fangen an mit dem, was Evi hinweisen möchte.
Ja, ich habe auch einmal einen Hinweis. Ich bin zwar nirgends zu sehen, aber man kann mich hören. Und zwar war ich zu Gast beim Münzer Österreich Podcast Gerstl und Marie und habe dort über das Schalltier, den Schalttag gesprochen und erklärt, was es da auf sich hat und ja, welche Regeln es dort gibt und wie man sich das eigentlich ziemlich einfach auch merken kann, wie das mit dem Schalltier ist.
Ja, der Podcast, also dieser Münzer Österreich Podcast ist, wie gesagt, ein Podcast, der von der Münzer Österreich, das ist ja mit der Nationalbank irgendwie zusammenhängend gemacht und jetzt waren schon hier 2/3 des Universums waren da schon zu Gast.
Du noch nicht, oder was?
Nein.
Loser. Ich war auch schon da, ich habe über das Schwarze Loch geredet. Ja. Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße.
Genau, da haben sie auch eine Special Münze rausgebracht, genau.
Hast du wenigstens eine bekommene Münze dafür? Ich habe Steffi gesagt, sie soll sagen, dass sie eine Münze haben
will. Ja, ich habe das voll vergessen. Ja, es gibt immer so eine Schalltagmünze eigentlich.
Ja. Nein, das ist die Bank, die gibt ihre Münzen nicht her. Wenn, dann wäre sie nicht mehr die Bank wahrscheinlich. Nein.
Ja, aber wie gesagt, die ist schon erschienen, die Folge, und wir verlinken sie in den Shownotes. Und dann mache ich gleich dasselbe. Ich war nämlich auch in einem anderen Podcast zu Gast, und zwar im Podcast Behind Science. Der ist sehr, sehr schön, der Podcast. Das ist ein Podcast, der von zwei Wissenschaftsjournalistinnen betrieben wird, die im Wesentlichen Geschichten über Wissenschaft erzählen, aber jetzt nicht so sehr über die Wissenschaft an sich, sondern über das, was hinter der Wissenschaft ist, nämlich die Menschen hinter der Wissenschaft und die ganzen menschlichen Anekdotengeschichten, all das, was passiert, bis Wissenschaft stattgefunden hat. Sie haben zum Beispiel in der Folge, die erschienen ist, bevor meine Folge erschienen ist, über Cecilia Payne gesprochen, die wir auch schon hier im Podcast öfter hatten, die Frau, die rausgefunden hat, woraus die Sterne bestehen, und halt erzählt, welche Schwierigkeiten sie hatte, ihren Job zu machen, welche Schwierigkeiten sie hatte, ihre Ergebnisse anerkannt zu bekommen. Also sie wurde ja gesagt von ihrem Betreuer, sie soll reinschreiben, dass die Ergebnisse interessant sind, aber vermutlich falsch, was sie dann auch gemacht hat und sich später sehr darüber geärgert hat. Also solche Geschichten werden da erzählt. Lise Meitner war schon mal Thema dort. Also es sind spannende Geschichten über Menschen und andere Dinge hinter der Wissenschaft, und ich habe dort Geschichten über Sterne erzählt. Also sie wollten eine weihnachtliche Folge haben mit Sternen, und ich sollte erzählen, was es so über Sterne zu erzählen gibt. Ich habe dann auch wieder ein bisschen über den Stern von Bethlehem geschimpft, und auf Astrologen und Astrologinnen habe ich geschimpft. Also ich habe nicht viel geschimpft für eine Weihnachtsfolge. Aber es war eine nette, interessante Folge. Also hört euch die auch gerne an und gerne auch den Rest vom Podcast. Und ansonsten habe ich nur noch ein paar Termine, die ich ankündigen kann. Nämlich, dass in der zweiten Januarwoche, nämlich am 12. Januar, werde ich mit den Science Busters in Braunau sein, in Oberösterreich. Da wird es die Planet B-Show zu sehen gehen. Und am 18. Januar ebenfalls mit den Science Busters in Weidhofen an der Ips, wo wir auch Planet B, unsere aktuelle Show, zeigen. Das wird es zu sehen geben. Und dann gibt es vielleicht auch noch was von Ruth zu sehen.
Von mir gibt's nichts.
Passt. Das ist doch schön, wenn du nichts zu tun hast.
Ja, dass du Urlaub machen kannst. Nichts zu tun. Ja, zumindest. Ja, nein, ich bin im Jänner auch nur, ich bin nur in Schulen unterwegs. Nichts, wo ihr mitmachen könnt.
Du musst mir so ein Buch schreiben.
Genau. Ich habe keine Zeit.
Ich habe überhaupt keine Zeit. Eh nicht. Blöde Idee.
Ja, dann bleibt uns noch anzukündigen, dass es vermutlich, wir können es nicht exakt sagen, aber vermutlich immer noch Tickets gibt für die Folge 100, das Universum live in der Schwarzkaue in Herten. Jetzt haben vielleicht schon alle heftig Karten gekauft, um sie Weihnachten zu verschenken. Vielleicht ist es schon ausverkauft. Vielleicht hat sie auch alle gedacht, nee, machen wir nicht. Wir schenken keine Karten her. Dann gibt es noch sehr viele. Dann kauft sie gefälligst jetzt, damit es voll wird. Also besorgt euch Karten für Folge 100 von das Universum live in Herten am 24. März 2024, und wenn ihr dabei seid, könnt ihr auch gleich Karten für den 28. März 2024 besorgen. Da findet nämlich auch in der Schwarzkau in Herten die Premiere von Sternengeschichten live statt. Da könnt ihr mich sehen und vielleicht den einen oder die andere aus befreundeten Podcasts im Publikum. Behaupte ich jetzt einfach mal, dass Leute kommen. Also kommt gern vorbei zu unseren Live-Shows, und ja, was es sonst noch anzukündigen gibt in weiterer Zukunft, gibt es dann in der nächsten Folge des Podcasts zu hören. Und davor gibt's noch was von Ruth.
Ah, richtig. Danke. Jetzt hätte ich es fast vergessen. Wir müssen uns bedanken.
Genau.
Immer, ganz zum Schluss. Bei euch müssen wir uns bedanken, die ihr uns mit großzügigen Spenden unterstützt. Diesmal wirklich ein paar Großspender wieder dabei.
Ja, die Weihnachtsspenden.
Ihr wisst, wer ihr seid. Danke euch sehr, sehr, sehr herzlich. Es freut uns wirklich sehr, dass euch unser Geplauder gefällt. Es freut uns auch, wenn es euch nur gefällt und uns kein Geld dafür gebt. Aber wenn es euch gefällt und uns auch noch Geld dafür gibt, dann ist es natürlich noch umso cooler. Also ganz herzlichen Dank an Helmut, an Julia, an Astrid. Danke Michael, danke Klaus, Benjamin und danke Jens. Das waren die PayPal-Spenden.
Vielen Dank.
Und dann gibt's ja noch die Möglichkeit, auch ein Abo abzuschließen, um uns regelmäßige Spenden zukommen zu lassen, quasi automatisch. Da bei Steady und bei Patreon gibt's diese Möglichkeit. Und das hat dem letzten Mal Will gemacht. Dankeschön.
Ganz vielen Dank an alle. Und wer sich jetzt wundert und denkt, ich habe doch jetzt hier vor Weihnachten noch 1000 Euro an die gespendet und jetzt die Deppen sagen meinen Namen nicht. Wir nehmen das hier auf am 19. Dezember. Das heißt, es kann gut sein, dass wir eure Spende noch nicht vorlesen konnten, weil wir sie noch nicht kennen. Das kommt dann alles in der nächsten Folge.
Ja, und lasst euch nicht abhalten mit den 1000 Euro, das fand ich eine gute Idee.
Ja, müsst ihr aber nicht, aber ihr könnt. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt, ja. Also es geht immer. Und damit sind wir jetzt natürlich am Ende angekommen, unserer Jahresvorausblicksfolge.
Ich habe noch einen Hinweis.
Ja, bitte.
Ja, während ihr nämlich da die Danke-Spenden vorgelesen habt, du hast was unterschlagen.
Was habe ich unterschlagen?
Naja, du kommst da mit dem komplizierten Papier-Clipper-Ding daher und dabei gibt es eine voll coole Anleitung, wie man Europa-Clipper aus, ich darf Lego nicht sagen, aber wie heißt ein Toybrick auf Deutsch?
Ja, Klemmbausteine.
Mit Klemmbausteinen bauen kann, was viel cooler ist. Ja, also da kann man sich alles runterladen, da die Teileliste und eine Anleitung.
Cool. Ja. Wieso darfst du Lego nicht sagen?
Markenschutzrechtlichen Gründen.
Was, wer jetzt verklagt, wenn ich Lego sage, wird
das so. Oh. Nein, aber das, also sie zum Beispiel, also es steht auch da Europa Clipper Toy Bricks Model.
Ah, also es ist kein quasi offizieller Lego-Bausatz von Lego.
Genau, ja, richtig.
Es sind die Lego-Steine, die man vielleicht von einer anderen Firma sich kaufen kann.
Genau, ja.
Alles klar, jetzt habe es auch ich verstanden. Ja,
also Lego verklagt uns nicht, wir können nichts dafür. Wir haben nur euren Firmennamen gesagt.
Baut euch einen Europa-Clipper aus Klemmbausteinen.
Genau.
Oder aus Papier. Ja. Wie ihr wollt, macht es vielleicht schneller als wir, nicht in 6 Tagen, sondern nur in 6 Stunden. Wie auch immer, aber wir wünschen euch einen guten Rutsch gehabt zu haben.
Ja, feiert das Perihel.
Das kommt erst auf euch zu, genau. Ja.
Viel Spaß beim Europa-Clipper bauen.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Genau, bis dann. Tschüss.